Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Management-Podcast und natürlich Spiegel-Bestseller. Reichweite mittlerweile 3,8 Millionen Menschen hören, schauen oder lesen das Tomorrow-Buch, der Code zum Erfolg. Heute mit einem Mann, der Provokation zum Erfolgsmodell erklärt hat, der sein halbes Leben im Fernsehen verbracht hat und jetzt eine völlig neue Media-Plattform aufbaut und heute sein erstes Business-Interview gibt. Hier ist er, der Produzent und Unternehmer Oliver Pocher.
Stefan Raab,
ja gut, ist katastrophal gescheitert. Mit jeder Woche, die er weiter on air ist, schaufelt er sich sein eigenes Grab. Joko und Klaas, wer stiehlt mir die Show? Die machen etwas über 1 Million, manchmal nur 980.000. Das ist egal. ProSieben ist eigentlich in der Gesamtzuschauerzahl nicht mehr nennenswert. Ich habe ja mal gesagt, das ist die Band auf der Titanic. Also die machen zwar auch Unterhaltung, aber das Ding geht unter früher oder später.
Eigentlich müsste ich schon über die Entstehungsgeschichte dieses Podcasts einen Podcast machen. Losgetreten hat das ja alles Nena Brockhaus, Moderatorin von Welt TV. Sie war bei mir im Podcast und meinte da plötzlich, dass Oliver Pocher der meist unterschätzte Businessmann in Deutschland sei. Dass viele über ihn lachen, er da aber mit seiner neuen App gerade ein 20 Millionen Euro Business aufbaut. Allein das Reel dazu hat bei mir innerhalb weniger Stunden über 650.000 Abrufe bekommen. Das zeigt mir natürlich, wie viele von euch wissen wollen, was Olli da wirklich macht. Und dann, wie der Zufall es will, treffe ich Oliver Pocher bei einem Geburtstag in Düsseldorf bei Volker Struth, einem der berühmtesten Spielerberater der Welt. Da macht Toni Kroos, Mario Götze, Kevin Trapp und natürlich Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und neben Gästen wie Rudi Völler steht da plötzlich, ja genau, Oliver Pocher. Und jetzt ist er hier, Real Talk. Heute Teil 1, sein Businessblick aufs TV. Warum das mit Joko und Klaas und Stefan Raab alles nicht mehr funktioniert. Und morgen dann Inside Pocher Club. Wieso seine App ein Blueprint für viele viele Stars ist. Jetzt in Tomorrow und ganz wichtig als Tomorrow Video Podcast bei YouTube. Wir haben auf YouTube jetzt schon über 10.000 Abonnenten. Sehr cool. Hier könnt ihr Olli sehen im Rumors in München. Shoutout dafür an Geschäftsführer David Frenzer, dass er das so spontan möglich gemacht hat. Meine Bitte, umso mehr, abonniert Tomorrow. Das kostet dich nichts, aber du siehst, dass wir hier jede Challenge annehmen, um dir die krassesten Gäste zu präsentieren und damit die besten Learnings für deine Karriere mitzugeben. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Game Changern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen.
Hey Olli, endlich mal ein Business-Podcast, wird Zeit, oder?
Ja, du, ich nehme alles mit. Also Paul Ronsheimer gilt ja auch für manche als Business-Podcast, also von daher. Aber nee, ist ja interessant, also dass wir uns jetzt auf Business-Ebene hier treffen, weil wir eigentlich ja über die Boulevardeske Ebene beziehungsweise über die Bravo mal zueinander gekommen sind. Und dass es jetzt dann das hier ist, ist dann schon ein Weg.
Das ist wirklich erstaunlich. Wir kennen uns schon so lange. Ich war mal Bravo-Chefredakteur und du warst mal Stargast bei meiner Bravo-Supershow. Ich glaube, ich werde das nie vergessen.
Ja, was heißt Stargast? Ich habe das moderiert.
Ja.
Ich habe den prägenden Stempel aufgesetzt. Aber haben wir uns da erst gesehen oder vorher? Wann warst du bei der Bild? Davor oder danach?
Davor war ich bei der Bild.
Bild, da haben wir uns auch schon irgendwie, wo hast du denn angefangen ursprünglich?
Mal bei der Neuen Presse in Hannover.
Genau, ja. Daher kennen wir uns. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wir kennen uns aus Hannover. Du warst Society-Reporter bei der Neuen Presse in Hannover und hast da eine Kolumne gehabt. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und damals, als ich bei Viva war, und dann gab es auch mal so eine Miss Hannover-Wahl und sowas halt. Und da hast du drüber berichtet. Also wir haben so 99, 2000, da haben wir nämlich den Kontakt. Also wir haben uns eigentlich aus Hannover, als du so eine Society-Kolumne da halt gemacht hast, irgendwie daher kennen wir uns. Dann warst du bei der Bild-Zeitung, dann bei der Bravo. Da haben wir dann irgendwie noch so die letzte Bravo-Supershow noch gemacht, die es gegeben hat, wo es dann auf der Aftershow-Party, wir uns neulich unterhalten haben, dann irgendwie Bushido mit seinen Kollegen wieder Stress gemacht hat und dementsprechend dann die Hundertschaft reinmarschiert ist in Nürnberg. Und dass dann das praktisch gewesen ist. Und dann bist du zur Closer gegangen, hast Boulevardjournalismus nochmal auf eine untere Ebene gebracht. als das Blatt dann irgendwann von Klagen überzogen war und auch nicht mehr lukrativ war, bist du gewechselt zur GQ, hast noch das letzte Man of the Year Award gemacht. Und dann jetzt bist du selbstständig und machst einen Podcast. Um mal deine Karriere auch mal hier den Leuten näher zu bringen. Weil oft sehen sie dich ja nur hier sockenlos sitzen, irgendwie mitten im Oktober. Und jetzt wissen sie endlich einmal auch, was deine Lebensgeschichte ist. Der Teil vor der Neuen Presse fehlt mir noch. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Aber lesen Sie es im Buch Der Code zum Erfolg. Ja, und für viele ist es überraschend, dass der Code so geschrieben wird. Sonst wäre es ein Darmbuch von Darm mit Charme. So ist es, Der Code zum Erfolg. 115 Lieder und ihr bester Businessrat in deinem eigenen Verlag. Sehr gut.
Bitte, was hast du für einen Erinnerungsspeicher in deinem Kopf, dass du alle Stationen abrufen kannst?
Ja, ist richtig. Was heißt Erinnerungsspeicher? Ich kann mir schon Leute oder das eine oder andere merken. Ich krieg das schon mit. Man muss schon multitaskingfähig sein in der Branche. Das ist halt so, aber so funktioniert's. Ganz schnell auf Leute sagen, hier, du, da warst du da und da, das und das. Sofort ein paar Parallelen finden und da entsteht ja dann auch Comedy raus, ne? Indem du sehr schnell Verknüpfungen herstellen kannst.
Okay, wobei das letzte große Ereignis, was wir beide zusammen hatten, das war nicht ganz so lustig. Du hast es gerade schon erwähnt, die letzte Bravo-Supershow, die es wirklich gab, ne?
Also ich dachte schon, du wolltest jetzt auf den Geburtstag von Volker Struth anspielen irgendwie, weil das war das letzte große Ereignis, was wir hatten. Denn da haben wir uns wieder gesehen. Also das ist ja der Grund. Es ging jetzt relativ zügig. Ich übernehme mal den Podcast inhaltlich. Weil wir haben uns jetzt praktisch erst vor ein paar Tagen bei Volker Struth, seines Zeichens Spielerberater, so einer der Volker in Deutschland, der unter anderem Toni Kroos, Benedikt Höwedes, Mario Götze, Julian Nagelsmann momentan vertritt, irgendwie Florian Wirtz auch irgendwie rechtemäßig berät, plus 100 andere mittlerweile. Der hat seinen 60. Geburtstag gehabt und da haben wir uns gesehen. Und dann hast du mir noch an dem Abend gesagt, dass Nena Brockhaus von mir geschwärmt hat und den Inhalt meiner App sozusagen, den ich da auf den Weg gebracht habe. Und dann habe ich gesagt, irgendwie können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Ich bin zufälligerweise in Kitzbühel, wollte über München fahren, kann ich vorbeifahren und jetzt sitze ich hier.
Sehr geil. Ich liebe das, dass du den Podcast hier einfach übernimmst. Ja, in der Tat, da haben wir uns gesehen. Nena Brockhaus ist der Grund, warum wir hier heute sind.
Also nicht nur. Ja. Es hört sich so an, als wenn es irgendwie eine Vaterschaftsklage, eine offene gibt oder so. Nena Brockhaus ist der Grund, dass wir uns sehen. Aber es war, wir haben uns dann ein paar Jahre nicht wirklich gesehen und sind dann da praktisch dahin gekommen. Und jetzt machst du ja hier Business und einen Podcast.
Aber lass uns ganz kurz nochmal zu dem Wrecking Ball gehen, zu dem letzten Großereignis, was mir so in Erinnerung ist. Die Bravo Supershow, ja. Die letzte Bravo Supershow, die wirklich beendet worden ist wegen Bushido und weil sie beendet worden ist von einem SEK-Sondereinsatzkommando ja. Und was reingestürmt ist und die ganze Party beendet hat. Und du warst mittendrin.
Es hat sich ja schon hochgeschaukelt. Wir hatten lustigerweise uns die Anekdoten so ein bisschen erzählt, aber das haben die Leute ja hier nicht mitbekommen. Schon praktisch einen Abend vorher fing es schon so ein bisschen stressmäßig an. Und mein mitbester Freund und Manager und ich waren so ein bisschen involviert in so eine kleine Kabbelei, weil Arafat Abu Chaka mittlerweile nicht mehr Manager von Bushido. Ich bin da so lang gegangen nach draußen, weil alle so draußen zum Rauchen und so hingegangen bin, ohne dass ich geraucht habe, aber bin da irgendwie, weiß ich nicht, waren ja so viele Leute, so am Abend vorher waren sie alle im Hotel da gewesen. Und dann ist er, hat Arafat so aus der Lobby so, ey, Pocher. Und darauf habe ich nicht so direkt reagiert. Und als er draußen gekommen ist, ey, Pocher, was ist los? Bist du arrogant oder was? Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht jedem Assi, der jetzt hier mir hinterher ruft, irgendwie dann immer Aufmerksamkeit schenken. Und wusste gar nicht genau, wer das so war. Und dann kam sofort Sascha, mein Manager, dazwischen und wollte so die Situation schlichten und sagte, hey, ist doch alles in Ordnung, alles cool hier. Und dann hat er sich so ein, wer bist du denn überhaupt, Vogel? Hat er sich so eine Ohrfeige, also eine richtige Ohrfeige war es nicht, aber schon eine Lasche gefangen. Und dann hat er gesagt, was soll denn das irgendwie? Und er so, ja, das macht man bei uns so in Berlin, hat dann Arafat darauf gesagt. Und daraufhin hat Sascha eine seiner besten Punchlines ever abgeliefert und gesagt, ja, aber wir sind hier in Nürnberg. Und dann eskalierte so ein bisschen die Situation und daraufhin gab es einen kleinen Polizeieinsatz. Und dann gab es schon so ein bisschen Grundatmosphäre rund um die Bravo Super Show und die Kollegen von der Polizei waren auch schon so auf Standby die ganze Zeit, weil es war nebenbei noch irgendein Rocker-Treffen und diese ganze Arafat Bushido Gang hatten die da auch schon im Visier, weil das dann immer noch Bayern, die sind nur ein bisschen anders drauf als im Rest Deutschlands oder gar in Berlin, ne? So irgendwie so und da schaukelt sich schon am Abend vorher hoch. Aber danach war auch zum Beispiel mit Arafat, dann haben wir das geklärt. Da haben wir uns da super unterhalten bis um 4, 5, ne? Und ich habe ja dann später mit Bushido auch nochmal einen Song gemacht und so. Das ist alles im Prinzip aus diesem Abend entstanden. Und am nächsten Tag bei der Bravo Super Show war es wieder so, da sind die halt immer so mit 20 Leuten plus gekommen und die waren immer irgendwie übergriffig und anstrengend und laut und haben da die Mädels angepackt und alles und so. Und da haben wir uns auch noch unterhalten und haben gesagt, ey, so macht das wirklich keinen Bock, weil es wirklich nervt. Und dann haben sie an dem Tag, irgendwie gab es da um den, weiß ich nicht, Schwager von Jimmy Blue Ochsenknecht oder irgendwie hat es damit zu tun gehabt. Ich weiß, es war dann relativ groß auch in der Bild am nächsten Tag und eine große Geschichte. Haben die sich da irgendwie wieder irgendwie gezofft und dann flogen Gläser und Dings und so und dann sind die da mit der Hundertschaft wirklich rein mit Videokamera und in dem Zeitpunkt auch direkt gesagt, danke, das war's. Wir sind sofort, wie die Polizei reingekommen ist, sind wir irgendwie die Treppe raus aus dem Mach 1 in Nürnberg, wo übrigens auch mal Philipp Plein gearbeitet hat, um dann die nächsten Businessmenschen hier reinzubringen. Und ja, und dann, das war dann so, da sind diese Aftershow-Partys und diese Sachen so mehr oder weniger beendet worden und du warst ein Teil des Ganzen. Und da haben wir vorher schon gesagt, so macht das echt so Medium-Spaß, ne?
Total, wir haben dann auch wirklich das beendet. Das war die letzte Bravo Super Show. Und ich glaube, die Überraschung für Arafat und Bushido, die damals noch Best Friends waren, war wirklich, dass da eben einfach eine Hundertschaft vom SEK da war, die, glaube ich, alle gelangweilt waren und die froh waren, dass da jemand war aus Berlin, der so ein bisschen Bock auf Stress hatte. Und die sind ja wirklich da rein in voller Montur und ja, haben die auf den Boden gedrückt und dann richtig schön hinten die Acht drauf gemacht. Ne?
Und mit Videokamera ja, und allem und so, um das alles zu finden. Also das war wirklich auch vorm Laden, standen die dann da irgendwie so und 4, 5, 6 Mannschaftswagen. Also das war so, und das ist ja eigentlich, was man von so einer Aftershow-Party jetzt nicht irgendwie wirklich braucht und gewohnt ist. Aber so ist die Bravo Super Show damals zu Ende gegangen. Spektakulär wenigstens.
Absolut. Von Party zu Party, ja, wir haben uns gesehen beim Geburtstag von Volker Struth und was wirklich lustig ist, manchmal wie so Ereignisse zusammenkommen, weil ich ja wirklich vorher, da habe ich den Podcast gemacht mit Nena Brockhaus von Welt TV.
Ja, so, ja, ich dachte mit ihr zusammen jetzt, aber da war sie Gast.
Nein, bei Welt TV und habe einen Podcast gemacht über Meinungsfreiheit und dann droppte sie plötzlich so eine Line und ich muss sagen, die hat mich total überrascht, weil wir haben über Business gesprochen und über Erfolg und sie spricht ja immer so vom Leistungsglück und dann sagte sie so übrigens so, der krasseste Businessmann und der am meisten unterschätzt wird und ich dachte, wer wird das jetzt sein, sagte sie, ist Olli Pocher und ich so, okay, warum? Und dann sagte sie, dass du so ein krasser Businessmann bist, dass du diese App gebaut hast und dass es schon Leute gibt, die diese App für 20 Millionen abkaufen wollen und dass das so krass ist, was du da aufbaust. Und dann habe ich dich gesehen bei der Party von Volker Struth. Wir sehen uns. Und ich droppte die Line, die Nena gesagt hat. Und du sagst, ja, okay, hat sie ja recht, ne?
Ja, es war ganz lustig und du hast dann am nächsten Tag auch diesen Ausschnitt dann online gestellt und das war sehr lustig, also bevor ich den dann irgendwie mal repostet habe bei mir in der Story, habe ich den bestimmt an dem Tag 10-mal zugeschickt bekommen von unterschiedlichsten Leuten, so die auch nicht da miteinander voneinander irgendwas wussten oder so, die gesagt haben, ach guck mal hier und lustig oder hast du schon gesehen und mitbekommen und das war ganz interessant. Ja, also es war aber um das zu sagen, also so es ging jetzt nicht um diese App und die Technik und da habe ich nicht den Credit alleine, weil ich mache das ja schon mit einem Geschäftspartner zusammen, dem Uwe Zimmer, der da auch so sozusagen auch zusätzlich derjenige ist, der so das große Ganze dahinter und das ganze Businessmodell sozusagen tätigt und auch macht. Aber es war von mir schon vor mittlerweile 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, auch genau hier in diesem Hotel im Rumors hat es angefangen, dass wir mit jemandem gesprochen haben, der zufälligerweise auch mit meinem Sohn zusammen in Kindergarten geht oder seinen Sohn irgendwie oder Tochter, ich weiß es gar nicht, in Kindergarten geht. Und der uns darauf angesprochen hat, so App-Technologie, weil er das bei Aldi gemacht hat und da diverse Sachen aufgebaut hat, inwieweit das denn nicht auch für mich so als Künstler interessant wäre, weil das könnte man ja, da erkennt die Programmierer und Leute, die das mit irgendwie hergestellt haben, das Ganze drumherum. Und es ist ja wie oft so, man wird ja regelmäßig von Leuten angesprochen und die immer sagen, ey, ich habe eine super Idee, pass auf hier, ich mache das und das und so und dann denkst du mal, ja, alles klar, ja, gib mir mal eine Karte. Und dann sag ich immer hier, Uwe, wie sieht's aus? Irgendwie hier, der und der hat mir das und das erzählt, irgendwie quatsch schon mal mit dem, vielleicht ist das ja was, ne? Weil der hat mir das dann auch hier vorgestellt. Der war lustigerweise beim Super Bowl in Las Vegas, der da war und ich habe da ein Stand-up, ein Comedy-Programm, mein Stand-up-Programm da gespielt, weil wir so dachten, das wäre so eine lustige Idee, dass wir halt irgendwie Olli Pocher Goes Las Vegas, dass wir da ein Stand-up spielen und da war er zufälligerweise auch vor Ort, hat das gesehen, hat mich da das erste Mal angesprochen und hat gesagt, du, bin in 2 Wochen in München, komm noch vorbei und hat er mir hier so nach dem Podcast mit meiner Ex-Frau Sandy hat er mir das dann hier so gezeigt, ne? Man weiß man ja so nach so Auftritten, so um 11:30 ist dann die Motivation, sich noch irgendwelche PowerPoint-Präsentationen anzugucken. So semi, aber ich fand das ganz interessant, was er gesagt hat, was so die Möglichkeiten sind mit diesem ganzen App-Thema und dem technologischen, was dahinter ist. Und daraus ist dann letztendlich mit einem Vorlauf das entstanden. Und das war dann auch eine bewusste Entscheidung von mir, aus diesem Fernsehding, was ja vorher schon so für mich, ich habe ja immer gesagt, das ist die Band auf der Titanic, also die machen zwar auch Unterhaltung, aber das Ding geht unter früher oder später, war das so eine Möglichkeit zu sagen, ey, das ist super interessant, lass uns das doch umsetzen. Mit mir als Künstler erstmal vorneweg, der auch genug Content liefert, um so eine App zu bespielen und alles, was dahinter steht. Und der Uwe ist dann derjenige, der es dann auch mit seinem Business-Know-how vertraglich etc. mit diesen Firmen und allem, was dazu ist, dann so bündelt und koordiniert, dass daraus dann irgendwie auch ein wirkliches Konstrukt entsteht.
Aber lass uns da bitte mal in die Details gehen. Also was ich spannend finde, du hast diesen Post, wo Nena Brockhaus sagt, dass du ein krass unterschätzter Businessmann bist, hast du zugespielt bekommen von Leuten, die dich kennen. Warum haben die den zugespielt? Weil sie sagten, hey, so endlich erkennt es mal jemand, oder wow, wollen die dich verarschen? Also warum kriegst du das zugespielt?
Nee, das war eher schon Leute, die auch wussten, dass wir das machen, und eher so mit so Daumen hoch oder klatschenden Händen oder so. Das ist ja bei mir gerne so. Also ich kenne das eigentlich, dass ich tendenziell immer irgendwie unterschätzt werde. Und das ist ja grundsätzlich auch gar nicht so falsch, weil dann kann man ja meistens positiv überraschen. Und das ist auch in dem ganzen Bereich so, ne? Viele denken, ja, der ist da irgendwie ein bisschen, und dann macht er ja ein bisschen Fernsehen und so. Es wird ja immer so ein bisschen kleiner gehalten oder runtergespielt. Aber ich habe schon immer ganz genau einen Plan gehabt von dem, was ich mache, und auch, weil mich auch das Ganze dahinter interessiert. Also egal, ob du mich jetzt fragst zu Print oder Fernsehen oder wie irgendwas funktioniert oder so. Ich konnte die Quoten, kann ich dir die letzten 25 Jahre sagen, wer welche Firma irgendwie besitzt, wer von wann wo zu welcher Firma gegangen ist, wie die Seilschaften dahinter sind, warum Entscheidungen getroffen werden. Und ich interessiere mich einfach für Sachen, und auch dieses Ganze zum Beispiel im Managementbereich. Also ich habe ja meinen Manager sozusagen, oder den Sascha Rinne, aus einem Hotel mal vom Hoteldirektor sozusagen ins Management gebracht, weil ich gesehen habe, wie er das gemacht hat. Also ein klassisches Headhunting, wo man gesagt hat, ey, das, was du hier machst, ne, auf Mallorca war er da zu dem Zeitpunkt im Hotel, hier den größten Arschlöchern das Gefühl zu geben, dass die trotzdem hier irgendwie Top-Gäste sind, das ist Management. Und Erreichbarkeit. Das, was er auch immer hat, irgendwie erreichbar sein, Tag und Nacht kannst du ihn anrufen. Und dann habe ich ihm ein Angebot gemacht fürs Management. Das hat nochmal ein bisschen gedauert, bis das bei ihm eingesunken ist. Und dann hat er es aber gemacht. Und dann ist diese ganze Agentur, die daraus entstanden ist, mehr oder weniger darauf gewachsen, weil dann Leute mal gesagt haben, sag mal hier, managementmäßig, kennst du jemanden? Daraufhin sind dann irgendwann so viele Künstler, also von Giovanni Zarella jetzt irgendwie mit dem ganzen Werdegang von keine Sau interessiert sich für Giovanni Zarella zu, boah, das ist der neue deutsche Frank Sinatra, so ungefähr, irgendwie diesen ganzen Weg mit zu begleiten, ne? Und auch ein Pietro war dann dabei, eine Laura von Tocher, mit der ich noch damals, als ich bei Schmidt und Pocher war, mit ihrem Vater sozusagen als Begleitung sozusagen da gewesen ist, und dann bei Sky die kennengelernt, die dann ein Management gesucht hat. Joyce Ilk, die damals so die erste war, auch im Social Media Game. So ganz viele Künstler sind aufgrund dessen dann auch da zu mir gekommen. Ilka Bessin, also Cindy aus Marzahn, mit denen ich da irgendwie zu tun habe. Und er hat mich auch immer interessiert. Ich habe auch immer Leute irgendwie versucht zu fördern oder auch zu sehen, wie kann man Synergien schaffen. Und jetzt sind wir, glaube ich, mit dem, was wir jetzt machen, auch einen Schritt irgendwie so vorne weg. Während die Branche noch die Wunden leckt und guckt, wie es weitergeht, haben wir einen bewussten Schritt gemacht, vor der Welle zu schwimmen.
Bevor wir da gleich ins Detail gehen, das war ein spannender Seitenaspekt, den du gerade erzählt hast, dass du irgendwie so eine Karriere gemacht hast und wirklich jemanden wie Sascha Rinne, der im Hotel gearbeitet hat, den hast du zu deinem Manager gemacht, und der hat mittlerweile eine Management-Company daraus gemacht und gerade, glaube ich, einen Mega-Exit gemacht, hat die Company verkauft.
Beziehungsweise ja, die Banijay Group, also das ist bei Banijay einer der größten Produzenten im deutschsprachigen Markt. Also es gibt eigentlich so Leonine und Banijay, die teilen sich einen Großteil auf und der Rest ist noch so irgendwie mit dabei. Da ist die Managementfirma mit ansässig irgendwie, und mittlerweile sind da ja so viele Künstler. Es gibt dann noch darunter die Entourage, wo auch so im ganzen Reality-Bereich auch Leute vertreten werden oder auch dann irgendwelche Verträge gemacht werden oder so. Es ist sehr, sehr viel, was im Künstlerbereich ist, was da irgendwie gerade über Saschas Tisch auch gegangen und gelaufen ist.
Hast du dir eine Beteiligung gesichert?
Nee, ich habe ehrlicherweise, habe ich das damals nicht so wirklich gemacht. Ich habe da, weil ich es immer schwierig fand, wenn man mit Künstlern zusammen was zu tun hat, dass sie das Gefühl haben, ich hätte da irgendeinen Vorteil von. Dass ich sage, geh doch zu dem Sender oder mach doch das. Und ich weiß, wie sensibel da Künstler drauf reagieren, dass sie das Gefühl haben, es wird jetzt eine Entscheidung getroffen, die für mich vielleicht interessanter oder besser ist als für den selber. Und da wollte ich nie mit sein. Wir haben schon immer einen besonderen Deal in Anführungsstrichen gehabt. Ich habe da nie klassisch meine Prozente in dem Sinne abgegeben. Und ich habe aber, wir haben uns da nie, anders als zum Beispiel Stefan Raab mit Jörg Grabosch oder ganz viele andere, dann irgendwie über Geld oder irgendwas gestritten, sondern haben immer gesagt, du, wenn du das machst, dann geht's mir gut, machst du einen Deal für mich, werden wir immer alle dran partizipieren und eine gute Zeit miteinander haben. Und das haben wir dann auch immer so beibehalten und sind da immer, wir haben auch nie einen Vertrag gehabt. Also wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren zusammen auf wirklich das Wort zählt.
Aber nochmal ganz kurz, Business, du hast ihn entdeckt, du hast ihn zu deinem Manager gemacht, dadurch ist er Fame geworden, dadurch sind andere Künstler gekommen, er macht die Company, er macht den Exit und du sagst, ja, ich freue mich für dich, bist du so?
Ja, also ich habe da jetzt kein Problem damit, dass er damit Geld verdient oder irgendwas anderes, also ich bin da sehr, also Geld war nie meine größte Motivation und das sollte man, wenn man auch künstlerisch tätig ist, nie auch die Motivation sein. Also wenn Geld nur noch deine Motivation ist oder damit Kohle zu verdienen, schwierig. Also ich sehe die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die machen das aus Leidenschaft und weil sie ja wirklich Bock drauf haben und nicht, weil sie denken, boah ey, da verdiene ich das und das mit, wenn ich jetzt das und das noch irgendwie abspiele oder die Konzerte mache oder irgendwas anderes. Ist immer ein toller Nebeneffekt und auch natürlich auch eine Bestätigung für die Leistung, dass man auch Geld verdient und auch gerne, natürlich lieber mehr als weniger, aber nicht um jeden Preis. Also ich finde das irgendwie, ich habe eine relativ gesunde Haltung zu Geld. Ich finde das irgendwie gut natürlich, dass man eine Unabhängigkeit damit hat, aber ich kann ehrlicherweise auch ja nur eine bestimmte Summe am Tag ausgeben und alles andere darüber hinaus ist auch so, ja, ist geil, wenn es irgendwelche Leute verdienen oder so, aber wenn es mir gut geht, meiner Familie, dem direkten Umfeld und ich einfach weiß, irgendwie, wenn ich irgendwo zum Automaten gehe, kommt immer Geld raus oder wenn ich irgendwas kaufen will oder so online, kann ich das machen, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst habe, dass es nicht funktioniert. Das reicht für mich schon als Luxus und als als Beruhigung und als Möglichkeit, irgendwie damit entspannt umzugehen.
Aber zum Business und wie Menschen dich sehen, machst du das eigentlich bewusst, dass du das nicht so in den Vordergrund stellst, wie erfolgreich du bist? Ich habe natürlich nochmal geschaut, wenn man auf deine Accounts geht bei Insta oder so, dann steht da in der Caption, du bist App-Besitzer, Bildschirmkontrolleur, dann Rapper, Tänzer, Podcaster, ja. Aber es steht nicht irgendwie, ja, Medienunternehmer, nee. Business-Mensch.
Das schreibe ich ja selber. Also ich meine, ich habe ja selber, ich mache ja gehe eher auf den Gag, als dass ich es den Leuten irgendwie auf die Nase binde. Wir sind jetzt mit der Geschichte jetzt irgendwie so einen nächsten Schritt gegangen und aus dem Thema mit der App und allem, was da drumherum ist. Also wir haben ja nicht nur diese App, sondern auch in der Firma, dieser Goldberg Group, in der wir sozusagen jetzt agieren, da geht es auch ums Ticketing, auch wie man sozusagen da den bestmöglichen Deal macht, was ich ja selber als Proof of Concept selber schon gesehen und erlebt habe, weil natürlich viele Firmen, die da draußen sind, links und rechts irgendwie sich da auch irgendwie durchaus bereichern und wir verhandeln die Verträge ein bisschen anders. Aber im Sinne und Interesse des Künstlers, und das können Künstler machen oder können es auch lassen und können weiter mit ihren Agenturen arbeiten und sich verarschen lassen, oder halt irgendwie mit uns so. Und wir sind auch gar nicht daran interessiert, jetzt irgendwelche Leute aufzubauen oder zu gucken, wo ist denn der Nächste oder so, sondern wenn jemand Tickets verkauft oder in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist, kriegen sie die Möglichkeit zu sagen, wollt ihr das nicht so und so machen? Das sind die Optionen. Zeigt mir einfach, was ihr bisher bei einem Auftritt verdient habt. Ich kann jetzt zeigen, was ich bei einem Auftritt verdient habe. Und dann können die eine Entscheidung treffen und dann ist halt gut. Also das ist ein so ein Ding und was bei dieser App zum Beispiel ja ein Teil ist, warum wir das auch machen. Und das ist ja nur, ich bin der Start von weiteren Apps und Ideen, die da kommen. Also es ist nicht so, dass ich dann nur derjenige bin. Also die Technik und das Ganze aber erstmal zu entwickeln, das ganze Know-how, wie man das in die Stores bekommt, in die App-Stores, in die Google-Stores, dass man das auch weltweit hat, die ganzen Umsetzungen, das Abwägen, welches Bezahlsystem, wo meldet man sich an, wie macht man das ganz genau, diese ganzen Erfahrungen, wie laufen Algorithmen ab. Die lernen wir mit einem rasanten Tempo und auch was mit KI und allem Möglichen und an Datenauswertung möglich ist, das ist das Interessante und das, was uns halt unterscheidet und warum auch Fernsehen einfach nicht mehr lukrativ ist, ist die Datenauswertung, das ist das A und O. Um heute Werbung auszuspielen, brauchst du personalisierte Werbung und wenn du Cookies auslesen kannst und die Daten der Leute, die deinen Inhalt konsumieren, dann kannst du diese Daten halt auch benutzen und auswerten. Und deswegen gibt es fast nur Google und Meta, die das auf eine gewisse Art und Weise machen und dementsprechend über Instagram oder Facebook oder halt auch über Google mit Anzeigen, YouTube die Sachen ausspielen. Die Möglichkeit haben wir auch, indem wir halt Cookies auslesen können und wir können personalisierte Werbung schalten. Und die Daten, die wir sammeln mit allem, was wir sozusagen machen, übers Ticketing, über alles andere, sind halt Daten, mit denen man arbeiten kann. Und man sagt ja nicht umsonst, dass Daten so das Öl, ist jetzt in der Iran-Krise jetzt ist schwierig vielleicht, aber auch steigend, oder das Gold oder auf jeden Fall das Gold des 21. Jahrhunderts sind. Wer kennt die Daten? Wer weiß, wer wann, wie, wo, was macht und kann diese Daten benutzen und auch auswerten? Fernsehen kann das nicht. Und das war mir schon vorher klar, weil diese GfK-Gerätemessung, so wie im Quoten gemessen werden, ist halt total überholt und total schwachsinnig. Weil wenn du sagst, sag mal, wie viel haben denn jetzt eigentlich gestern die Sendung gesehen, und sagst, da warten wir mal bis morgen früh, die 4000 GfK-Geräte der Zielgruppe ausgewertet sind oder der Leute, wo man glaubt, repräsentativ Deutschland abzudecken, und dann haben es ungefähr so und so viel, 100.000 oder 10.000 gesehen, und wer hat denn jetzt meine Werbung gesehen? Ja, ungefähr so und so viele Leute. Das funktioniert nicht mehr. Wenn du über Google, über Facebook, über YouTube sagen kannst, so und so viele Leute haben das und das gesehen, das sind meine Follower, hier wohnen die. Die Daten, die du ja schon selber bekommst, irgendwie sind ja schon deutlich mehr als jeder Fernsehsender. Und ich würde ja auch keine Werbung mehr bei denen schalten, weil es einfach schwachsinnig ist. Das kann man nur so als Imagegründen machen, aber es wird immer weniger. Print, genau dasselbe, deswegen bist du ja auch nicht mehr bei der GQ. Also das ist irgendwie genauso tot. Und deswegen muss man aber die neuen Medien nutzen.
Aber das nochmal für alle hier aus der Tomorrow-Community, die nicht so tief in dem Business sind. Das heißt, diese ganzen Fernsehquoten, wo es immer heißt, ja, so ein Riesenmarktanteil, 20-23%, wird in Wahrheit nur gemessen von 4000 Testzuschauern?
Ungefähr, ja. Die GfK wertet das aus und dann manchmal haken dann die Zahlen, dann gibt's hier einfach nicht. Oder einen Tag später. Und jetzt kommt ja noch nachträglich gewichtete Quote. Was auch kompletter Bullshit ist, dann irgendwie, dass dann so Mediatheken oder Mediatheken nutzen, noch da irgendwie mit reingerechnet werden. Und dann hat man erstmal eine Overnight-Quote. Da ist dann so Pro7 sind da ganz höchste Overnight-Quote bei Männern mit einem Bein, die in einem Dorf wohnen. Jetzt. Und dann kommt aber noch nachträglich, wird ja nachgewichtet die Quote, dann kann man immer noch mal mehr machen. Und dann gibt es so Formate wie zum Beispiel die Heute-Show, die jedes Mal 7-8% mehr bekommt. Dann haben die in der Mediathek, das wird einfach schon am Freitag gut geguckt, da liegen die mal so bei 3,5-4 Millionen Zuschauern und dann teilweise nochmal 800.000 obendrauf und dann schießt die Quote von schon auch in der Zielgruppe. Damals 14,49 wurde das mal verkauft. Jetzt sagt man, ist scheißegal, also RTL oder irgendwelche anderen sagen, nee, viel wichtiger ist 14,59. Da ist aber, wenn eine Quote scheiße ist, ist sie auch bei 14,59 scheiße. Das ist auch egal. Machst du eine schlechte Quote, machst du die auch bei den Älteren nicht. Aber das hat man dann für sich so ausgewertet und dann hat so eine Heute-Show da nochmal 800.000 Zuschauer drauf und hat dann schon mit 20% Jugend dann 28% und alles funktioniert und läuft und so. Und das ist totaler Schwachsinn, darüber eine Werbung abzunehmen. Aber und deswegen schaltet ja auch keiner mehr Werbung, weil die Leute wollen wissen und auch sehen genau, wie viel verkaufe ich. Und das kannst du ja sehen, wenn du eine Anzeige schaltest bei Facebook oder Google Ad oder so, dann siehst du ja, das ist mein Einsatz. Ich investiere $1,000 oder 1.000, nee, meistens ist ja in amerikanischer Währung, oder halt 1.000 Euro, und dann sehe ich, so und so viel Tickets habe ich gekauft, so und so viel ist das an die Leute eingespielt oder ausgespielt worden. Dann gibt es einen gewissen Faktor und dann muss man sagen, okay, Faktor 2 oder 3, zum Beispiel beim Ticketing. Ich habe einen Künstler, brauche noch irgendwie Tickets, muss ich in Frankfurt verkaufen, schalte ich Werbung bei Facebook-Leuten in Frankfurt und dann investiere ich 2.000 Euro und dann sehe ich, habe aber Tickets verkauft für 6.000, dann ist das in gewisser Form noch rentabel. Ist es das dann irgendwann nicht mehr, sagst du, okay, macht keinen Sinn mehr, kannst du damit aufhören, so eine Anzeige zu schalten. Und so wird heutzutage auch für kleinere Unternehmen Werbung geschaltet.
Aber warum wird das noch gemacht im klassischen linearen Fernsehen? Warum wird das nicht in Frage gestellt? Ich meine, wir leben heute in einer digitalen Zeit. Du hast es gerade geschildert. Jeder Post kann heute getrackt werden. Du kannst das alles genau analysieren, dass man einfach sagt, ja, man nimmt da so 4000 Leute. Und du hast es so gerade im Nebensatz gesagt. Ich finde das immer so lustig, wenn ich dann irgendwo so Zeilen lese, so von wegen, ja, super Quote für Joko und Klaas, keine Ahnung, 20% Marktanteil. Und dann schaust du rein und siehst.
Haben sie aber auch nicht mehr.
Und dann siehst du 1,5 Millionen Zuschauer.
Auch nicht mehr. Es sind eher 100.000, es sind eher 1.900.000, 980.000, 20% haben die schon lange nicht mehr. Es ist viel, viel weniger. Also die absoluten Zahlen sind, und das ist von der GfK hochgerechnet, erschreckend wenig. Also ProSieben macht im Regelfall 5 Tage die Woche gar nicht mehr über 1 Million Zuschauer, die das überhaupt gucken. In der Primetime. Es gibt dann so 1-2 Tage, wenn Topmodel läuft, die machen dann jetzt gerade so noch 1,2, 1,1 Millionen. Joko und Klaas machen nie in der breiten Masse das. Da gibt es nur noch Wer stiehlt mir die Show? Die machen 1,1 Millionen, etwas über 1 Million, manchmal nur 980.000. Dann hast du dementsprechend die jungen Leute, 400.000, 500.000, 380.000, 500.000 junge Leute. Das reicht dann irgendwie, um dann dementsprechend Marktanteile zu haben, die mal 16-17% haben, aber auch Topmodel 13%. Wer stiehlt mir die Show? Eher bei 12-13%, mal die erste Folge von der Staffel 17-18%. Aber niemand konsumiert das ja mehr wirklich. Und man weiß es ja selber, und genau das ist ja auch der Grund. Noch nicht mal die Zahlen sind veritabel, dass man sagen kann, da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Das ist einfach hochgerechnet. So, jetzt zum Beispiel Let's Dance, jetzt diese Woche das erste Mal unter 3 Millionen Zuschauern gehabt. Da habe ich schon letzte Staffel erwartet. Jetzt ist es schon in der zweiten regulären Ausgabe gewesen, hatten gestern 2,98 Millionen Zuschauer oder so. Also auch selbst diese Flaggschiffe haben Riesenprobleme, überhaupt noch die Zuschauer in irgendeiner Art und Weise zu ziehen.
Aber ist das dann nicht alles Fake, Olli? Auch diese Marktanteile, die du nennst, man redet dann von 15-20%, aber gesehen haben es nicht mal 1 Million. Und ich meine, wir haben in Deutschland 82 Millionen Menschen, und das heißt, wenn 1 Million das gucken, wie kommt man dann überhaupt auf solche Marktanteile?
Du hast jetzt die ganzen illegal Zugereisten, da macht das noch viel, viel mehr. Aber es heißt ja nur von allen, die Fernsehen geschaut haben. Das heißt, die Marktanteile bleiben ja irgendwie immer beständig, weil es immer 100% gibt. Aber die wirklichen Zuschauerzahlen sind natürlich dramatisch zurückgegangen. Also halbiert, gedrittelt oder noch weniger. Also auch bei RTL ist ja genau dasselbe, ist ja auch ein Trauerspiel. Die haben ja auch selten nur noch irgendwie über 1,5 Millionen Zuschauer. Also es gibt Wer wird Millionär, das gucken halt 2,5-3 Millionen am Montag. Bauer sucht Frau wird noch irgendwie ein bisschen konsumiert. Und dann wird's aber, und Let's Dance, also Ninja Warrior, 1,2, 1,3 Millionen und auch ganz viele Tage und Abende, wenn auch Stefan Raab drauf ist, teilweise noch nicht mal mehr 1 Million Zuschauer, auch um 20.15 Uhr, die das gucken. Die sind dann auch nicht mehr so weit weg. Denen geht es noch ein bisschen besser als Pro7 Sat.1, die aber auch schon massivst zusammengekürzt werden. Oder Pro7 ist eigentlich in der Gesamtzuschauerzahl nicht mehr nennenswert. Also wenn da so eine Thilo Mischke-Doku läuft oder Jenke oder so mit so 400.000-500.000 Zuschauern gemessen am Montag, das ist egal. Ne? Und also so Stefan Raab oder wenn irgendwelche Markteinkeile kommen, 14 bis 49, hat er 70.000 Zuschauer dann um 23.15. Da sage ich ja dann auch immer, das macht eine Story von mir in einer Stunde schon, die das gesehen haben. Dann kann ich ja sagen, das haben wirklich 70.000 in der ersten Stunde gesehen, und dann geht das irgendwie bei 400.000, 500.000 oder 300.000 oder wie auch immer, hört das dann auf. Ein Reel, was ich mache, das merke ich dann ja auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt nach dem Dschungelcamp irgendwie so ein Gil Ofarim parodiere, dann haben so die größten Reels 6, 7, 8 Millionen Aufrufe im Social Media. Das merke ich ja, dass draußen die Leute mich drauf ansprechen und sagen, ey, lustig, das habe ich gesehen. Und solche Ausschnitte und solche Reels und solche Instagram-Sachen, das ist ja genau dasselbe. Auch der Podcast in Gänze wird ja auch nicht so wahrgenommen, aber ein Reel, das dann irgendwie funktioniert, das reicht, als die Leute sagen, habe ich gesehen, finde ich super. Oder aufgrund dessen dann Leute sagen, ach, das höre ich mir mal ganz an. Also den Algorithmus zu bedienen, und das schafft Fernsehen einfach nicht. Print hat es komplett verschlafen, weil es läuft nur noch online. Da wird am Ende nur noch die Bild übrig bleiben und vielleicht ein bisschen Spiegel Online. Und das war's. Und alle anderen gehen kaputt. Und bei den Fernsehsendern geht jetzt auch das Sendersterben irgendwann los. Dann werden Sender zusammengelegt, passiert ja jetzt schon so. Und das habe ich aber auch immer gesehen. Dann kommt was Neues. Also Das habe ich ja auch gesagt, ich habe ja schon ein paar mediale Tode erlebt. Das Ende vom Musikfernsehen bei Viva, als irgendwann die Klingeltöne kamen und dass die Leute nicht mehr so gesehen haben. Aber dann kam YouTube, dann konnte man Musikvideos da gucken. Oder das Ende vom Radio mehr oder weniger. Dann kommt Spotify. Oder es hieß immer beim Radio, ne, 1,30 mit Musikbett, sonst hört das keiner. Dann kam irgendwann Podcast und haben das Spiel komplett verändert, dass sich Leute jetzt auch 2-3 Stunden irgendein Gelaber anhören, weil sie es einfach interessant finden. Oder diese Audio, dieser Bedarf nach Audio-Files einfach da ist. Also es kommen dann neue Sachen, CD, DVD, weggegangen, kommen andere Sachen. So, und das ist jetzt genau dasselbe. Sich selbst zu vermarkten, ist jetzt das neue Ding sozusagen. Wer schafft es als erstes? Wer geht dahin? Und wer ist selber eine Marke? Das ist ja das, was man heute schaffen muss, um erfolgreich zu sein.
Aber warum ist die Wahrnehmung noch so eine andere, dass wir immer noch denken, so Joko und Klaas, die sind mega erfolgreich, ganz Deutschland schaut dazu, wenn du sagst, die kommen nicht mal mehr an 1 Million ran?
Naja, und das ist ja, wie ich schon gesagt, das sind die Marktanteile insgesamt, also von 82 Millionen hat dann so eine Sendung, haben dann einfach 81 Millionen nicht gesehen. So, das ist ja auch genau das, was da passiert. Also, ja, Fernsehen hat noch bei den Fernsehmenschen, ich verstehe es ja auch, das ist ja auch wie Werbeagenturen oder so, Leute brauchen ja eine Berechtigung, deswegen müssen sie ja den anderen noch erzählen, dass es irgendwie wichtig oder interessant ist. Also noch niedlicher ist es ja so bei Radiomenschen, wenn die sagen, aber das wird noch teilweise bis zu 4 Stunden gehört. Am Tag und man erreicht so und so viele Leute mit Radiowerbung. Das ist halt ja auch einfach Schwachsinn. Niemand hört mehr wirklich Radio. Also du stellst dir deine eigene Playlist zusammen oder du hörst deinen Podcast oder irgendwas anderes, müssen wir mal realistisch sein. Wer hört denn sich dann noch wirklich Radio an und sucht sich einen Sender und hört dann irgendwie 1 Live oder SWR 3 oder WDR 2 oder so? Klar, gibt's noch ein paar Leute oder so, dann läuft das irgendwo im Hintergrund, aber minimalst. Das ist eigentlich auch auserzählt, das Thema. Kannst du auch diese ganzen WDRs, SWRs, kannst du zusammenkloppen? Ein Schlagersender, ein Klassiksender, ein Newsender, Ende. Brauchst den Rest nicht mehr. So, und das müssen die Leute jetzt aber erstmal schmerzhaft lernen. Der Personalabbau ist radikal aber es kommen neue Sachen, auch neue Jobs, neue Inhalte. Wenn du heutzutage schneiden kannst, irgendwie Inhalte herstellen kannst oder so, dann gibt's neue Mediengestalter oder Leute, die Sachen herstellen. Das ist ja auch immer eine Chance.
Was ich cool bei dir finde, Olli, dass du vor dem Podcast gesagt hast, ich kann dich alles fragen.
Immer raus.
Du kennst die Leute, das sind deine Kollegen. Was sagen dir Joko und Klaas? Wissen die, dass es vorbei ist?
Naja, die nehmen's doch mit, solange es geht. Aber wenn ich dann sehe auch, die haben ja auch dann versucht, ja mit Podcast haben sie ja schon, auch so mit Baywatch Berlin oder dem einen oder anderen. Oder Joko macht halt einen Podcast dann mit Sophie Passmann. Die ist aber stinklangweilig und dann wird das irgendwann eingestellt. Also man sagt dann, man hat sich auseinandergelebt oder so. Man muss dann schon irgendwie Tacheles reden in einem Podcast, dann wird's irgendwie interessant und unterhaltsam. Die versuchen ja dann auch mit Podcast oder hier und da das ein oder andere zu machen. Aber sie wissen schon selber und die Florida irgendwie, das war 10 Jahre, haben die wirklich da super Geld verdient und waren eine der Produktionsfirmen, die auch so ein bisschen designmäßig und optisch das gemacht haben. Aber es funktioniert auch nicht mehr so. Du kannst auch für so eine Joko und Klaas Show, die hat teilweise irgendwie 1 Million plus X gekostet, kannst du nicht mehr ausgeben, kannst ja nicht pro Zuschauer 1 Euro ausgeben. Die Werbung spielt einen Bruchteil davon ein und dann ist es ein Minusgeschäft, also gibt's das nicht mehr. Deswegen gibt's auch nicht mehr das Duell um die Welt. Plus, dass sie auch keinen Bock mehr hatten, dann irgendwann zu reisen und dann für so einen 15-Minüter irgendwie nach Nicaragua zu fahren und sich irgendwie Drogen reinzupfeifen oder irgendwie mit einem Bungee irgendwo runterzuspringen. Hast du das dann irgendwann mal gemacht, hast auch keinen Bock mehr, ist auch teuer, kostet allein so ein Einspieler dann irgendwie 50, 80, 100.000 Euro, nicht mehr rentabel. Weil du trittst dann auch an im internationalen Wettbewerb gegen Mr. Beast, der einfach sagt, hier gibt's 5 Millionen oder hier irgendwie oder so, der mittlerweile, habe ich jetzt gelesen, irgendwie in seiner Karriere 120 Millionen Dollar schon ausgespielt hat oder so. Das ist die Konkurrenz weltweit. Ist den Leuten ja egal, ob da jetzt so ein Opening im Fernsehen irgendwie lustig ist oder so. Und dann muss man gucken, Fernsehen hat ja noch, das wird auch noch weiter bestehen bleiben, aber anders, ne, muss sich weiterentwickeln, so Relevanz. Was kann Fernsehen besser als Streaming? Live zum Beispiel sein. Das sind ja auch die Sachen, die funktionieren, Sportereignisse, wenn Sachen live sind, Newsberichterstattung, wenn dann wirklich irgendwie die Bomben fliegen oder so, dann guckt man sich das an. Dann möchte ich nochmal hören, was Markus Lanz, Maischberger oder irgendjemand anders dazu sagt. Wenn eine Wahl ist, möchte ich das irgendwie da sehen. So, also schafft doch Relevanz. hier und da oder sei live, so viel wie es geht. Mach Live-Plattformen draus, nur dann macht es irgendwie Sinn. Verstehen die Sender aber nicht, haben sie keinen Bock drauf, könnte ja irgendjemand, deswegen finde ich ja im Fernsehen auch kaum noch statt, aber das liegt nicht an mir, ganz viele, also Comedy, eigentlich wollen die Leute ja unterhalten werden, gibt es aber nicht mehr, weil da gibt es alleine schon Diskussionen, was man alles sagen darf oder was man machen sollte oder nicht, da macht man es lieber nicht. Man möchte ja auch nicht seinen Job verlieren oder weil dann irgendwie drei Werbekunden sagen, das finden wir doof. Und eigentlich muss dieses Anarchische, wie Fernsehen am Anfang war, wieder zurück. So wie Tutti Frutti, Dallas, alles nichts oder irgendwie so RTL Samstagnacht. Du musst einfach sagen, scheiß was drauf, wir machen das einfach. Das ist witzig. Wir finden das witzig, ob es andere witzig finden oder nicht. Aber das traut sich keiner mehr und dann wird's beliebig und dann so Larifari und nur nett und dann guckt's auch keiner.
Was sagst du zu Stefan Raab? RTL hat ihn ja zurückgeholt in der großen Hoffnung, dass er die Menschen zurückholt an den Fernseher.
Ja gut, ist katastrophal gescheitert. Mit jeder Woche, die er weiter on air ist, schaufelt er sich sein eigenes Grab. Und das Schlimme ist, dass er eigentlich seine Inhalte und Werte, die er mal hatte, dass er gesagt hat, ich höre auf, ich komme nie wieder und so, halt dann einfach hinten über Bord geworfen hat. Und jetzt einfach gar nicht den Turnaround mehr hinbekommt, weil er es einfach hat aber mehrere Sachen. Zum einen, es wird immer über dieses Geld, was Stefan Raab damit verdient, geredet. Und Geld darf bei Stefan keine Motivation sein, weil der hat schon einen dreistelligen Millionenbereich verdient. Da ist es scheißegal, ob der am Abend noch irgendwie 10 oder 15 Millionen mehr oder weniger verdient. Mach das, worauf du Bock hast. Aber wenn es wirklich das Lustigste ist, was dir einfällt, beim Köln-Marathon irgendwie mit so einem Sprechrohr irgendwie hinzulaufen oder so, auf dem E-Scooter und Leute zu beschimpfen, irgendwie, warum sie denn irgendwie nicht einen Scooter nehmen und laufen oder so. Oder er setzt sich auf eine Parkbank und wird irgendwie angesprochen. Und das sind Matzen, die du vor 20 Jahren gedreht hast. Oder du gehst in Köln durch die Kolbstraße und lässt dich da irgendwie beim türkischen Friseur mit einem bunten Anzug irgendwie da zurechtmachen. Das ist dann nicht mehr lustig und das ist einfach outdated. Und dann geh doch einfach hin und sei relevant. Und es gibt momentan so viele Themen. Mach dich doch dann über die Influencer in Dubai irgendwie lustig. Ich meine, das sind ja Sachen, die kann ich mir ja gar nicht ausdenken. Wenn da irgendwie ein Prinz Markus höchstwahrscheinlich mal mindestens mit, keine Ahnung wie viel Promille da, irgendwie mit einer roten Birne im Pool sitzt und auf die Tochter von Georgina Fleur aufpasst, weil die irgend so eine Reality-Grütze gerade in Thailand dreht und sagt, nee, alles gut irgendwie, ihr backt hier gerade eine Pizza. So, und dann hoffst du, dass sie nicht das Mehl, was Prinz Markus konsumiert, irgendwie in die Pizza reinpackt, weil dann wird's ein richtiger lustiger Nachmittag. Das kann ich mir noch gar nicht ausdenken. Oder wenn der Ina Ogo sagt, naja, scheiße, ich muss ja Werbung am Sonntag machen, ist aber gerade Krieg. Ah, mir schlägt der Krieg so auf den Magen, wie vielen meiner Freundinnen. Aber mit MyBags habe ich wirklich eine super Sache gegen diese Magenprobleme. Und dann denkst du dir, warum sind die Amerikaner so blöd und anstatt Bomben schmeißen sie nicht MyBags runter im Iran? Weil das wird ja die Leute die Nervosität nehmen. Und wenn du einmal richtig gekackt hast, dann bist du auch nicht mehr so gereizt. Und dann bringst du auch vielleicht keine Demonstranten um. So kann man ja ein Ding zu dem anderen machen. Und das ist einfach lustig. Das muss man sich aber dann auch trauen. Und das muss man machen. Und die Dinger sind ja da. Oder wenn dann alle kommen und sagen, nee, hier Papa, passt auf, hier Papa Ute, Papa Ute, Papa Ute. Nee, nee, wir haben das freiwillig gepostet mit dem Song und dem ganzen Drumherum. Wir sind hier, wir können ja machen, was wir, ja, lieber keine Steuern zahlen und eine Raketenabwehr als Steuern zahlen und keine Raketenabwehr. Bumm. So, also, darauf musst du gehen. Das interessiert die Leute. Da haben die sofort ein Thema. Mach das, aber versuch das mal bei einem Fernsehsender zu machen. Musst auch einen Sender haben, der das macht. Und deswegen zum Beispiel so ein Dieter Nuhr. Das funktioniert, weil der sich dann hinstellt und dann auch ein paar Sachen sagt, wo er sich dann irgendwie dann wieder im Netz beschimpfen lassen kann. Also rechts ist links, Ding, egal was er macht. Aber der geht genauso gegen die AfD, gegen die Linken, gegen die Grünen, gegen Friedrich Merz, gegen die SPD. Der analysiert einfach das Geschehen und zugespitzt. So. Und dann funktioniert das. Auch in dem Alter. Und dem ist einfach scheißegal, ob die Leute im Netz irgendwas schreiben oder nicht. Aber du musst dann auch einen Sender haben, der das dann durchzieht und durchdrückt. Dann funktioniert das auch, ist das erfolgreich.
Aber Dieter Nuhr hat dafür nicht 100 Millionen bekommen. Ich meine, das ist ja irre, dass Stefan Raab einen 100-Millionen-Vertrag bekommen hat.
Ich weiß nicht, wie weit da noch Produktionskosten etc. mit drauf sind, so und über 5 Jahre. Und wenn ich irgendwie Bertelsmann wäre, hätte ich schon längst irgendwie mein ganzes Department draufgesetzt, da irgendwie aus diesem Vertrag rauszukommen oder da einen Teil zahlt man dann aus. Das ist ja wie bei einem Trainer, den du irgendwie anstellst. Und wenn er dann irgendwie beim FC Bayern ist und du spielst aber irgendwie nur um die Europa League mit, dann fliegst du auch irgendwann, wenn du keine Erfolge hast. Und er hat keinen einzigen Erfolg gehabt. Und das muss man einfach dann. Und dann finde ich es halt so geil, wenn die Geschäftsführung sich da hinstellt und sagt, nee, wir sind super erfolgreich und echt super zufrieden. Und nee, aber im Streaming und nee, aber also auch 12 von 15 der erfolgreichsten Samstagabendsendungen kamen von Stefan Raab. Ja, weil auch nur 12 von 15 Sendungen von denen produziert wurde und gar keine andere Produktionsfirma was produziert hat. Deswegen ist auch klar. Aber mittlerweile zeigst du bei RTL Bochum gegen irgendwie Hertha BSC um 20.15 Uhr auf den Samstag. Da kann ja nicht der Anspruch sein. So, und du hast gar keine Shows mehr, weil es Geld kostet. Weil du jetzt irgendwie mit Live-Sport irgendwie dir 800.000 Zweitliga-Zuschauer schönredest. Das war früher bei Sport 1, ist jetzt bei RTL.
Aber erklär mir zwei Dinge. Erstens, warum hat es RTL gemacht? Warum nehmen sie 100 Millionen in die Hand und haben eine Hoffnung, dass sie Stefan Raab zur Zukunft erklären können?
Ja, weil sie einmal sich auch, weil der Name Stefan Raab, das war aber genauso wie bei Harald Schmidt. Die Leute sind auch immer zu Harald Schmidt gekommen und die fanden alle Harald Schmidt geil und fand super, mit dem zusammenzuarbeiten. Dabei hat der nie quotenmäßig richtig funktioniert. Es gab mal so eine Phase bei Sat 1, mal so 2-3 Jahre, wo er wirklich auf dem Peak war. Aber das hat einfach dafür gesorgt, dass irgendwie Harald Schmidt noch irgendwie dann nochmal zu Sat 1 konnte und nochmal zu Sky und jeder hat ihm nochmal Geld bezahlt und gehofft und weil sie es geil finden, Mensch, der Harald Schmidt von früher, weil sie Fans waren. Super, hat Harald da die Kohle mitverdient, aber es hat nie wirklich funktioniert. Und bei Stefan ist jetzt der Punkt, man hätte sich nur mal seine Vita anschauen müssen, warum das keine seiner Sendungen, die er produziert hat in den letzten 20 Jahren, jemals wirklich funktioniert hat. Und dass das immer nur das Ding des Jahres, so eine Höhle der Löwen-Kopie, nicht funktioniert, obwohl da Joko drin saß und Dings und Lena Gerke. Dann hat er mit Teddy eine Show, die Gong-Show gemacht, mit Teddy eine Show, wie man gegen Teddy antritt. Heddes, Eisfußball, Eisfootball, täglich frisch geröstet. Also die Liste der Flops ist immens. Nichts hat funktioniert. Und dann sagt man, ja, machen wir. Finde ich gut. Aber sie wollten einfach Stefan Raab reinmachen. Stefan Raab, habe ich ja auch schon erklärt, hat es gemacht, aus, weil er Jörg Rabosch es zeigen wollte, oder damals sich ja getrennt hat, dann mit Bunny Jai zusammengegangen ist, dann bei Bunny Jai sich mit denen überworfen hat. Er wollte gegen Sebastian Puffpaff, mit dem er sich da wirklich gezofft hatte, auch hinter den Kulissen, gegen TV Total, deswegen auf den Sendeplatz. Er wollte gegen ProSieben gehen. Er wollte einfach gegen Bunny Jai irgendwie sozusagen schießen, Produktionsfirma, Sebastian Puffpaff-Dings. Und das sind so viele Frustrationssegmente. Und jetzt kriegst du halt jede Woche nur noch aufs Maul. Und da muss man halt irgendwann sagen, also ich bin gespannt, wie der Exit dann ablaufen wird. Weil sie müssen ja dann irgendwann den Stecker ziehen. Also entweder sagt es ihm einer oder er muss selber sich äußern. Aber Stefan wird sich wahrscheinlich gar nicht äußern. Er wird einfach gehen und dann nicht mehr da sein. Und dieses Comeback wird dann für immer auch als eines der größten, des größten Scheiterns. Der ist ja wirklich als absolute TV-Legende gegangen. Das wird auch bleiben, wieder mit ein paar Jahren. Retroperspektivisch, die Leute können sich auch nicht mehr dran erinnern, dass Markus Lanz mal Wetten, dass dann irgendwie nochmal so gemacht hat, wie er es gemacht hat. In ein paar Jahren, schon ein paar Wochen danach, wenn sich Leute nicht mehr dran erinnern, dass Stefan Raab da gewesen ist, dann wird trotzdem diese TV-Totalzeit und Maschendrahtzaun und ESC und die Sachen, die auch wirklich ja ein Riesenerfolg waren und ja auch so zwei Jahrzehnte geprägt haben, die werden bleiben. Aber das Letzte, dieser Abgang, dieser Schluss wird dann schon immer so ein Makel bleiben, wo man sagt, dann wäre man weggeblieben.
Du wohnst ja gar nicht weit von ihm auseinander, ihr seid ja in einer Area. Er war zumindest erfolgreich gefühlt, er ist rich, er hat das doch gar nicht nötig gehabt. Ist es wirklich bei ihm so gewesen, dass er zu Hause gesessen hat und gesagt hat, oh Gott, ich sehe, dass da sowas passiert, da übernimmt jemand meine alte Sendung und ich kann da nicht länger zuschauen, ich muss zurück, oder was treibt jemand wie ihn?
Anscheinend, ich habe nicht direkt mit ihm geredet, aber er wird sich ja auch nirgendwo groß da erklären, aber irgendwas davon wird es wohl sein. So, und dann hat er sich einfach das da rein verhandeln lassen, dass es so lange wie möglich geht, im Idealfall unkündbar. Und hat ja auch gedacht, dass er einfach nur wieder auftaucht. Das ist also praktisch der Boxkampf, symbolisiert sehr gut Stefans Selbstwahrnehmung. 1,5 Stunden alte SD 4:3 Clips von ProSieben. Das fand ich ja so sensationell. Das war ja wie ein Nachruf. Also nicht eine Sekunde, die da zusammengeschnitten wurde, bevor er da beim Boxkampf gegen Regina Heimich wieder angetreten ist, ist jemals bei RTL gelaufen. Also nur altes ProSieben-Material, 4:3 SD, das, was da rausgehauen wird, nochmal irgendwie dry und ich liebe deutsche Land und alles, was da gewesen ist. Und dann kommt er auf dieser Treppe. Und sehr sinnbildlich für Stefans Karriere ist diese Treppe. Also er kommt ganz oben an und das war der Höhepunkt seines Comebacks und dann kam der langsame, lange Abstieg auf dieser Treppe, genau wie es dann da gewesen ist. Da war nichts Neues dabei, da sind dann Sido, ich glaube Chiago war noch kurz dabei, das war das Modernste, was es gab. Sonst war es nur Helge Schneider, Sido, Dings, alles nichts Neues. Auch Social Media, ich meine, der macht ein Video, wie er wieder zurückkommt. Marketing strategisch sensationell. Am 1. April, alle wissen nicht, April-Scherz oder ernsthaft, mit einem Video, was irgendwie 60, 66 Millionen Views hat. Und dann hast du diese Followerzahlen, dann machst du aus deinem Instagram-Account gar nichts und denkst dir, Alter, weißt du nicht, wie Social Media funktioniert? Du hast doch Kinder. Lass es dir doch von denen mal erklären, wie TikTok funktioniert, wie Instagram funktioniert, wie Algorithmen funktionieren. Wie funktioniert denn Social Media? Entweder nimmst du die Leute ein bisschen mit und lässt sie teilhaben an dem, was du machst. Und es ist auch okay für Leute, wenn du nicht dein Haus, deine Kinder und irgendwas anderes zeigst, aber so ein bisschen behind the scenes, ein bisschen mal zeigen, hallo Leute, hier bin ich irgendwie, wir zeichnen hier gerade auf oder wir machen hier gerade eine Probe oder so. Wenn du das nicht machst und einfach nur noch Teaser und Trailer raufpackst, ja, dann interessiert es auch keine Sau mehr, die irgendwie stinknormale Fernsehtrailer.
Glaubst du, es traut sich keiner, ihm das zu sagen?
Ich glaube, ja, der ist null beratungsresistent in der Hinsicht und hört sich das auch nicht an. Der kriegt es dann mit, aber die Leute werden ja nach und nach dann um ihn herum dann auch gehen. Also ich schätze, so ein Daniel Rosemann, der eigentlich ja ProSieben-Chef war und bei ihm dann da gewesen ist, die sind ja auch alle verzweifelt. Die wissen ja auch, das ist der Erste, der eigentlich dann gefeuert wird. Er wird immer sagen, ich habe es immer besser gewusst. Das war ja auch so, als er bei Brainpool reingegangen ist, irgendwie hat er ja dann alle zugelabert und man sieht, wir haben es damals so und so gemacht. Und irgendwann hatten die auch keinen Bock mehr auf das Gelaber. Auch ein Sebastian Puffpaff hat dann irgendwann auch mal ihm klargemacht und gesagt, das ist jetzt meine Sendung, ich mache die so, wie ich die mache. Und Stefan wollte sie aber so, wie er sie gemacht hat. Das ist so weit, es ist absurd dann da irgendwann gewesen, dass dann irgendwie Sebastian Puffpaff und Stefan Raab nicht zusammen im selben Gebäude sein konnten und der teilweise irgendwie nur zum Sendungstag da gewesen ist, wenn Stefan da gewesen ist. Und als der dann weg war, waren die Leute froh, dass er endlich weg war. Das Gute ist, er guckt sich ja trotzdem alles an, weil ich kriege ja dann noch mal hier und da ein Anwaltsschreiben von ihm zu irgendwelchen Sachen, wo er sich dann drüber aufricht und sowas halt und wo er auch wirklich denkt, dass mich das irgendwie beeinflussen würde. Das ist auch so scheißegal. Der kann gerne ein Anwaltsschreiben rausschicken, kommt dann, bearbeiten wir, antworten wir drauf und dann geht's halt weiter.
Stefan Raab verklagt dich?
Ja, der kommt immer, ab und zu kommt dann wieder ein Brief, wenn du irgendwas gesagt hast, was du dann nicht wiederholen darfst und nicht wiederholen sollst, dann formulierst du es um oder machst es irgendwie anders und so. Gerade im Privaten, da ist er ja super picky und sowas halt. Aber es ist auch heutzutage auch 2026 so oldschool, irgendwie mit dem Anwalt zu kommen, zu sagen, ja, ich habe das und das gesagt und so. Und dann zu glauben, dass ich da sitze und denke, oh, jetzt habe ich aber Angst, das könnte ja vielleicht 1.000 Euro kosten oder 2.000 oder 5 oder 10 oder irgendwas anderes, wenn er auch nicht im Recht ist. Weil es gibt einfach Sachen, die auch ihn betreffen oder dadurch, dass er in die Öffentlichkeit wieder tritt, ist sein Privatleben und auch wie viele Kinder er hat, was er macht, wo er lebt oder irgendwas anderes, ist einfach von Interesse. Und du kannst das nicht alles verheimlichen. Du kannst nicht sagen, ich möchte auf der einen Seite 100 Millionen verdienen, möchte aber eigentlich danach unsichtbar sein. Es geht nur eins. Wärst du weggeblieben, interessiert es keinen. Bist du da, ist es halt einfach so. Und dann muss man sich auch mal kritisch irgendwo hinterfragen. Und die meisten trauen sich ja nicht. Aber das ist heutzutage ja auch nicht mehr so, irgendwie, dass sie sagen, jetzt schreibt hier die Bild-Zeitung so und so oder so. Du hast deine eigene Möglichkeit. Du hast dein Social Media, sag was, kack mich an oder irgendwas anderes. Aber so ein Anwaltschreiben ist wirklich lame.
Was passiert, wenn ihr euch in Köln trefft, im Supermarkt oder im Restaurant? Grüßt ihr euch, sagt ihr Hallo?
Nein, er kriegt das sinnbildlich das Maul nicht auf. Also Stefan ist sehr schüchtern. Der fühlt sich nur stark auf seinen 10 Quadratmetern vor der Kamera. Drumherum hat er immer Security oder irgendwas anderes. Der läuft halt so mit seinem Käppi, seiner Sonnenbrille, seinen identischen Klamotten, die er sich 20 Mal gekauft hat, wie so ein Psycho, läuft er halt da irgendwie rum. Der geht zum FC, hat da eine Loge, irgendwie kämpft dann auch um, wer welche Loge hat. Als er bei Bunny Jai nicht mehr war, wollte er dann auch, dass dann irgendwie aber auch keiner mehr die Loge da haben darf. Da musste man ihm schon sagen, dass die Loge vermarktet wird und wenn jemand die bezahlt, darf auch selbst, wenn Stefan Raab nicht da ist, jemand diese Loge besitzen. Das musste erstmal ihm jemand beibringen, hat dann eine andere Loge, 3 Logen weiter, dann steht er dann dahinter, dann raucht er seine Zigarre, guckt sich das auf dem Fernseher an und ich denke, Alter, dann geh doch einfach nicht ins Stadion, guck's doch gleich zu Hause. So. Ich verstehe es nicht. Mein Gott, es interessiert auch gar nicht mehr so viele Leute. Auch diese 10 Jahre, wo Stefan Raab nicht da war, da ist eine ganze Generation rangewachsen, die kennen ihn gar nicht. Die gucken dann alte Memes oder TikTok-Sachen, für die ist das dann surreal oder so. Und das Neue ist ja dann eher peinlich fremdschämend. Da ist ja wenig dabei. Der hat es ja jetzt nicht geschafft, in den letzten 2 Jahren gab es irgendwas. Also ich sage, außer diesem Ankündigungsvideo, wo man sagt, das war ein lustiges Reel. Hast du das mal gesehen? Fand ich aber witzig. Null. Null. Also da kann ich ja alleine sagen, irgendwie, also von mir selber, und das ist ja zum Beispiel auch mein Anspruch, geht irgendwas viral. Haben die Leute mitbekommen, dass ich Beef mit Christian Wolf habe, wo vorher irgendwie Leute gesagt haben, wer ist eigentlich dieser Christian Wolf? Kenne ich gar nicht irgendwie, aber ich finde es ja lustig, dass du irgendwie den irgendwie da so nachmachst. Oder Gil Oferim, da habe ich mich da hingestellt und habe den einfach da irgendwie parodiert in irgendeiner Art und Weise. Haben die Leute dann irgendwie mitbekommen. Und so gibt's immer mal irgendwelche Videos oder irgendwelche Sachen, die dann viral gehen und sagen irgendwie, ah, habe ich ja mitbekommen. Ach, der Olli Pocher hat eine Abnehmspritze genommen. Ja, habe ich auch bei mir in der App drüber geredet mit meinem Hausarzt und habe dadurch das Thema offensiv angegangen. Oder ich bin an den Gazastreifen gefahren und habe mir das vor Ort angeguckt zum 2. Jahrestag der Angriffe vom 7. Oktober. Deswegen bin ich da gewesen, dass dann, irgendwie, ich habe noch da den Gag gemacht, irgendwie, gib mir mal 2 Wochen, dann befriedigt das Ding hier, dass dann 2 Wochen später wirklich dann irgendwie da Frieden war und dass Donald Trump mit mir eng abgesprochen hat, war natürlich dann ein willkommener Zufall. Aber die Leute kriegen das mit oder selbst jetzt irgendwie hast du einen Porno-Dreh irgendwie in L.A. gemacht oder so, ja, dann wird darüber berichtet. So, also das kriege ich dann schon hin, irgendwie Themen auch zu setzen, eigene Themen, die ich selber auf den Punkt bringe oder wo ich mich zu irgendwelchen Sachen zu äußere. Das ist leider auch bei Stefan Raab gar nicht der Fall.
Olli, wir müssen natürlich gleich über dein neues Business reden, aber gerade von dem einen Stunt würde ich gerne noch zu dem anderen Stunt kommen. Der eine Stunt eben von RTL Stefan Raab zurückzuholen. Der zweite große Stunt ist natürlich vom ZDF zu sagen, okay, wir holen Wetten, dass zurück und wir geben das in die Hände von Bill und Tom Kaulitz. Mhm. Was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, eine Mischung aus Verzweiflung, vorhersehbar. Ich mag Bill und Tom wirklich gerne und ich finde, die haben das maximal rausgeholt. Und das ist einmal so, wie auch mal das Business umgekehrt funktioniert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also dadurch, dass normalerweise werden ja Frauen dadurch berühmt, indem sie mit bekannten Männern in irgendeiner Art und Weise in einer Beziehung stehen. Diesmal ist es umgekehrt gelaufen. Tom ist mit Heidi Klum zusammengekommen. Lustigerweise, ich war zu der Zeit auch in L.A., als das irgendwie stattgefunden hat. Da sind wir essen gewesen und dann gab es immer eine Nachricht am Handy und dann stand irgendwie Heidi und Dings und so und dann habe ich so nachgefragt, sag mal, hier, ja, die ist aber hier gut drauf und sowas halt irgendwie. Ja, die ist auch ein bisschen älter, hat er dann gesagt, haben wir uns doch drüber lustig gemacht. Ah, super, auf alten Fahrrädern lernt man Fahrrad fahren, klasse, bleib da dran, vielleicht gibt's da was zu erben und so. Und dann auf der Rückfahrt habe ich dann gedacht, ja, das war bestimmt doch Heidi Klum. Und dann habe ich nochmal Bill getroffen und dann haben wir uns darüber unterhalten und gesagt, das war ja Heidi Klum. Und dann hat er gesagt, ja, ja, das ist richtig irgendwie. Und so habe ich gesagt, oh gut, das hat ja... Wenn das rauskommt, das wird schon ein Thema werden, weil die auch wissen, wie Medien und wie das medial funktioniert und dass die jetzt halt irgendwie 7, 8 Jahre später verheiratet sind, immer noch da sind und dadurch ist dann alles entstanden. Die haben das halt dann irgendwie geschickt genutzt, die Chance, ne? Da vor Ort. Er hat sich da hingesetzt, sagt so, du bist aber auch hier der Wurm an Halloween, alles klar, lege ich mich dahin, mache ich mit, Aufmerksamkeit, ich würde es ja genauso machen. Ich würde sofort auch mit Heidi Klum zusammenkommen und sagen, ja, Golden Globes, gehe ich mal doch hin. Grammy-Verleihung, wunderbar. Irgendwie so. Und dann kam ja daraufhin Podcast. Der Podcast hat dazu geführt, dass Netflix gesagt hat, ach, die sind ja ganz cool, da können wir eine Doku machen. Und auf einmal stehen die halt wieder und treten auf, ohne dass die irgendeinen Hit gehabt haben, zusätzlich oder so. Und die Leute gehen da hin und jetzt mal spielen die eine Arena-Tour ausverkauft und sagen, ja, geil. Und dann geht natürlich das ZDF hin und sagt, ja, das wäre jetzt ja interessant mit denen. Und lässt sie das moderieren und es wird, glaube ich, zahlreiche Memes und Ausschnitte geben von dem Ding. Also das ZDF hat ja sowieso auch nur vor, das einmal im Jahr mal zu machen, tendenziell auch eher mit Wechselnden und sie werden es machen und das Geschichte auch vom Storytelling ist perfekt, weil sie jetzt ein Jahr erzählen können, dass sie Wetten, dass machen. Die Sendung an sich, also ich habe ja Tom noch nie irgendwie wirklich moderieren sehen oder auch das, was sie gemacht haben, dieses That's My Jam oder irgendwas anderes, auch bei RTL nicht funktioniert, ganz viele Sachen haben nicht funktioniert, die Doku funktioniert, weil du halt natürlich, weil das einfach, Bill ist einfach ein super Charakter und auch mit Tom zusammen, das Zusammenspiel, die Brüder, wie sie da wohnen, wie sie da auch dieses Leben zelebrieren und so, fantastisch als Doku, aber moderationstechnisch habe ich da so meine Bedenken. Und die meisten auch. Es wird quotenmäßig, glaube ich, sehr gut funktionieren, weil die Leute schalten auf jeden Fall rein. Aber ob sie da moderationstechnisch so eine Sendung dann irgendwie in der Messehalle vor 2000 Leuten, wenn dann die Kameras da stehen, irgendwie so, da ist die Erfahrungswerte sind relativ gering und dann ist jemand, der es noch nie gemacht hat, das wird ein Spaß werden. Und dann werden Redakteure vom ZDF, die sagen, ich war aber früher da bei Wetten, dass. Und wenn die sagen, ja, aber das interessiert uns nicht, weil jetzt machen wir das ja. Und dann werden die schon bei der Probe sagen, oh, das wird bestimmt lustig und so. Und danach kommen aber alle und sagen, klopft einfach Schulter, ey, ihr habt das super gemacht, super geil. Es ist ja das Übliche. Es wird denen keiner sagen. Schauen wir es uns an. Die Messlatte ist hoch. Die Chance daran, an kaputt zu gehen oder beziehungsweise, dass es irgendwie nicht 100% funktioniert, ist riesig. Aber auch das ist egal, weil danach spielen die eine Tour und irgendwas anderes. Und wenn dann das nicht so funktioniert haben sollte, dann geht's weiter. Und wenn es super funktioniert hat, dann sagen alle, geil, es müsst ihr nächstes Jahr nochmal machen.
Und ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen von Thomas Gottschalk und Frank Elstner, die sagen, Mensch, das ist nicht mehr unser Wetten, dass, oder?
Frank Elstner ist eigentlich immer nett zu den Leuten, er hat noch nie ein böses Wort über irgendjemanden gelassen. Würde mich wundern, wenn er das macht. Und Thomas Gottschalk hat ehrlicherweise auch, muss man ja sagen, glaube ich, andere Sorgen. Und inwieweit der, also ich meine, ist ja wirklich sehr konsequent jetzt weg, seitdem es da die Bambi-Verleihung und die Romy gegeben hat und die letzte Sendung. Ich habe keine Ahnung, wann, wie, wo er wieder auftaucht oder so. Also wenn er in Topform ist, würde Thomas Gottschalk sich garantiert dazu äußern. Jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wird man sehen, inwieweit er sich überhaupt in der Öffentlichkeit zu irgendwas äußern wird.
Olli, was ist der Grund, warum du aus diesem ganzen Fernsehgame rausgegangen bist? Ich meine, du warst dann eigentlich deine ganze Karriere über warst du im Fernsehen und du warst vor allen Dingen auch super eng mit Günther Jauch. Du warst doch eigentlich für immer gesetzt.
Nee, das hat ja Günther Jauch, besetzt ja nicht die Sendung. Aber auch Günther Jauch weiß ja für sich selber, dass er eine Endlichkeit hat irgendwie. Also er macht ja eine Sendung nach der anderen ja auch weniger. Er hat sich ja dann auch da nach und nach aus dem TV-Ding zurückgezogen. Jetzt macht er eigentlich nur noch Wer wird Millionär und das war's. Der wird jetzt auch irgendwann 70. Und der wird nicht da so noch, bis einer ihm sagt, jetzt vielleicht jemand Neues irgendwie. Die werden natürlich alles versuchen, ihn zu halten. Aber ich sehe auch da eine gewisse Endlichkeit bei Günther Jauch. Und selbst Sendungen, die auch erfolgreich waren, wie 5 gegen Jauch irgendwie, die werden ja in dem Sinne nicht abgesetzt, sondern man sagt erstmal, ja, das eine Jahr machen sie mal 8, dann ist es super, dann vielleicht auch nur 4, dann 2, dann wieder mehr. Aber dann hat auch Günther irgendwie ist auch mit einer Sendung nach der anderen da rausgegangen, aber ist ja auch kein Thema. Wir haben ja dann zum Beispiel jetzt diesen Jahresrückblick gemacht, den wir dann bei uns bei der App gemacht haben. Also ich bin ja trotzdem mit Günther fein und habe ihn gefragt, hast du Bock irgendwie, ob wir einen Jahresrückblick da zusammen machen und uns einen Abend da irgendwie hinsetzen? Und habe ich dann gesagt, wollen wir es mit Publikum machen oder ohne? Hat er gesagt, naja, die Leute sehen es ja so oder so, und können wir es auch mit Publikum machen. Habe ich gesagt, gut, dann so war eine Location. Und dann sind wir in den Admiralspalast gegangen, haben das in Berlin aufgezeichnet, vor 1000 Leuten. Das ist für ihn ja auch sicherlich interessanter und spannender als irgendwie so ein Warm-up-aufgeheiztes Publikum, Nobeo Studios, 300 Leute, die dann hoffen, irgendwie einen Mediamarkt-Gutschein zu bekommen. Oder irgendwie echte Leute, die Eintritt zahlen, um das zu sehen und zu hören. Und wir haben uns da unterhalten, das ist super cool gewesen, das hat eine Aufmerksamkeit gehabt. Und ich meine, das wäre ja theoretisch auch bei einer also ich als Fernsehsender hätte er sofort ausgestrahlt. Also wenn ich wüsste, da sitzen Oliver Pocher und Günther Jauch zusammen und dann halten sie sich übers Jahr, er sagt, ja, alles klar, sollen wir es denn machen? Und ich denen ja gesagt, was das kostet. Überschaubar, weil das einfach für die Leute interessant ist, wenn sich zwei da unterhalten in einer dementsprechenden Location. Das kostet auch nicht ein Wahnsinnsgeld irgendwie und dann hätte man das machen können oder so, aber die kommen ja gar nicht darauf. Die sind dann aus Eitelkeit und wir sind ja gerade mit Stefan Raab und dann ist ja RTL weniger, ne, und auch bei ProSieben, die haben ja Joko und Klaas und so, dann haben die so ihre zwei Leute und dann findest du halt einfach nicht statt oder auch niemand anders groß. Und dann kannst du irgendwie warten und sagen, vielleicht rufen sie irgendwann wieder an oder machst du es einfach selber. Und Das war auch für mich der Grund, es in die eigene Hand zu nehmen und nicht drauf zu warten. Aber wie schon gesagt, Günther und ich sind ja weiterhin super. Und dass er das zum Beispiel gemacht hat und sich dahingesetzt hat, klar, lass uns so einen Jahresrückblick machen, super, ist ja ein Beweis, dass wir da weiterhin irgendwie sind. Und ich will einfach auch Spaß haben und so. Und er kannte sich auf den Sendungen, konnte er sich ja verlassen. Aber es ist dann auch durch Redakteure, die alle mittlerweile nicht mehr da sind und ihren Scheck von RTL bekommen haben, gesagt hat, danke schön, dass ihr da wart. Bitte jetzt gehen und nochmal einmal hier auscashen lassen. Sind ja auch alle nicht mehr da.
Aber wenn man dich und Günther Jauch sieht, seid so unterschiedlich. Was verbindet euch? Was ist das zwischen euch?
Ich glaube, Günther Jauch weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Er hat auch ein gewisses Gespür für Talent. Das hat ja auch ein Thomas Gottschalk hat mich auch in letzter Zeit dann nochmal ein, zweimal erwähnt oder so. Ich habe ja mit Stefan Raab auch eine Firma gehabt und so. Also ich habe schon mit den ganzen Big Playern auch aus der Branche gearbeitet und mit denen auch zusammen was gemacht. Und das machen sie ja nicht nur, um dir einen Gefallen zu tun, sondern auch, wenn sie merken, da kommt auch was zurück und da haben wir auch was von. Und also wir sind da alle irgendwie durchaus cool miteinander. Und jeder muss dann irgendwann seinen Weg gehen. Also ich bin, ich bin mit Günther weiterhin gut. Ich war ja mit Stefan auch lange Zeit irgendwie fein. Auch mit dem Thomas Gottschalk auch in letzter Zeit irgendwie noch auf dem Geburtstag da auch gewesen und alles und so. Aber jeder kämpft am Ende für sich.
Ich finde das total spannend und natürlich auch Teil von Business und Erfolg macht ja auch immer aus, dass man bereit ist, sich neu zu erfinden. Was war so für dich dieser Punkt, weil du eben so eine lange Fernsehkarriere hast, also für alle aus der Tomorrow Community. Du bist in Hannover geboren, du hast einen Realschulabschluss gemacht, du hast dann eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann und bist eigentlich seit über 25 Jahren im Fernsehen. Du warst bei Viva 1999 und eigentlich seitdem durch alle Programme gegangen und warst eigentlich das Fernsehen. Was war für dich dieser Punkt, wo du erkannt hast, dass du gesagt hast, so wow, es geht nicht mehr nur nicht weiter hoch, sondern es geht runter und du eben für dich auch erkannt hast, dass das für dich keine Business-Perspektive mehr ist?
Ja, also der Punkt ist dann irgendwann in den letzten 2 Jahren dann intensiver dann auch nochmal gereift und auch mit der Option, auch sich selber auf einer eigenen Plattform zu vermarkten und seine eigenen Sachen zu machen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir uns vom Fernsehen unabhängig machen und ich bei mir in der App halt die Inhalte, die ich bereitstelle, gibt's ja die Möglichkeit, A, auch kostenfrei was zu gucken. Wir haben ein ähnliches System wie Free TV und Pay TV. Also Free ist halt TikTok, YouTube, Instagram, wo du Ausschnitte siehst, wo du die Sachen siehst. Und wenn du es halt sehen möchtest, gehst du halt in den Pay-Bereich sozusagen in der App. Und auch da ist es so wie Bild und Bild Plus, sage ich immer. Da gibt's ja auch, man kann sich ganz normal registrieren, auch ohne, dass man was bezahlt und kann dann trotzdem ja auch Sachen sehen. Aber ist wie bei einem Bild Plus Artikel, die interessanteren Sachen und die dann wirklich schon ziehen oder so, die sind dann halt auch hinter einer Bezahlschranke. Und da sind wir, glaube ich, mit jetzt 4,99 in einem Monatsabo, wenn man das jetzt langfristig macht, total fein. Und wir gehen jetzt auch mit der App oder mit dem Podcast bei Podimo, da sind wir auch hinter der Bezahlschranke, gehen wir jetzt in die App rein. Also mein Podcast ziehe ich jetzt auch in die App mit rein. Und dann zahlst du genau dasselbe, was du bei Podimo bezahlst. Und wir wissen, dass es ganz viele Leute gibt, die halt nur eigentlich den Podcast wegen jeweils mir, uns, meinem Partner, Partnerin, jetzt ist es halt Pietro, vorher war es Sandy, davor war es Amira, das deswegen hören. Und jetzt kriegen sie das in der App mit noch Inhalten dazu, zu einem fairen Preis. Also das ist ein Starbucks-Kaffee oder ein Burger oder irgendwas anderes und du kriegst aber schon was geboten. So, und wenn du das nicht machst, kannst du ja auch sagen, gucke ich mir mal einen Monat an und habe ich es gesehen. Dann halt auch nicht, auch fair enough. Aber da reichen für mich eine gewisse Anzahl von Leuten, um eine Lukrativität da auch für mich herzustellen. Und mir macht das Ganze ja auch noch Spaß, sozusagen. Und ich fand, das letzte Aufflackern im Fernsehen war nochmal so die Corona-Zeit, weil die Leute waren zu Hause. Da hat man nochmal sich die Informationen und alles gehört. Und das hat nochmal so den Verfall des Fernsehens gebremst. Aber jetzt geht's nur noch in eine Richtung. Und ich habe die besten Zeiten erlebt. Ich hatte die Bravo-Supershows, die Echo-Verleihung, die Fernsehpreise, die Aftershow-Partys, die großen Kameras, die 20.15 Uhr rauskommen, Servus, Hallo. Am nächsten Tag sprechen die Leute drauf an und irgendwann passiert das nicht mehr. Jetzt sprechen mich Leute auf dem Podcast an und sagen, ey, ich habe hier Ben Ungeskriptet habe ich mir angehört oder das habe ich gesehen oder hier Gil, sensationell, finde ich ja witzig oder hier Christian Wolf, hahaha oder irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche Ausschnitte. Das ist heutzutage das neue Fernsehen. Wie kommst du bei den Leuten an und wie kannst du das monetarisieren?
Aber gab es bei dir diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, so der TV-Olli ist tot, diese TV-Karriere ist nach 25 Jahren zu Ende, die ist auserzählt?
Naja, mir macht ja mein Job Spaß und es wurde zunehmend schwieriger und anstrengender, auch mit Budgets, die immer mehr zusammengekürzt werden, da noch zu arbeiten. Dann wird immer nochmal hier und nochmal zwei Lampen weniger und dann da und hier nochmal kürzen und dann nochmal und hier und ein bisschen weniger Probe und... Und du merkst so, wie es dann so sehr schnell verfällt und wie es dann auch weniger Spaß macht und die Leute es nur noch so als Job sehen und mir machen ja die Sachen Spaß. Und wenn du dann irgendwann das nicht mehr so richtig umsetzen kannst und dann ist es halt noch so zusätzlich im Fernsehen, dann war im Entertainment-Bereich mit Stefan Raab bei RTL. Ich war ja vorher bei RTL und wir haben da ja auch irgendwie in der Corona-Zeit eine sehr erfolgreiche Late Night gehabt mit Amira auch zusammen als Sidekick, weil ich fand einfach ein Pärchen, was da sitzt und wo das Sidekick die Frau ist, das gibt's halt weltweit nicht in irgendeiner Late Night Show. Super gutes Element. Wir haben einen Podcast gehabt, der da bei RTL Plus der erfolgreichste Podcast über 2 Jahre gewesen ist, mit Abstand. So. Und dann merkst du, du wirst nicht mehr so wirklich gewertschätzt, weil dann neue Sachen kamen und da deutete sich das schon von Stefan Raab an und allem, was da war. Und mit dem Zeitpunkt, wo auch Stefan Raab dann da war, war die Geschichte von uns gelesen. Und dann ist Kristall dann irgendwie nochmal gewechselt zu ProSieben. Und für uns war die Geschichte erstmal auserzählt. Wie schon gesagt, Günther Jauch macht weniger. Es gibt nicht mehr so viel Sendungen, Sendeplätze, auch gar keine Möglichkeit mehr, auch irgendwas zu machen. Ja gut, und dann musst du es selber in die Hand nehmen, musst du sagen, na gut, ich habe ja eine Aufmerksamkeit und ein Forum. Ich sehe ja irgendwie, Leute sprechen dich ja auf Clips oder so an. Und dann kam die Corona-Zeit, dann habe ich ja schon angefangen, diese Bildschirmkontrolle zu machen. Was für mich ja, sage ich ja jedes Mal, eine Hommage, ein TV Total 2.0 ist, sich hinzustellen, mit dem iPad Ausschnitt zu zeigen und zu sagen, guck mal hier so und das live zu kommentieren. Und das hatte ja so viele Aufrufe und Klicks und irgendwie, ich krieg bis heute noch irgendwie jedes Mal von irgendwelchen Leuten erzählt, ey super, Corona-Zeit, toll, wie das gewesen ist. So, und dann muss es aber auch weitergehen. Dann ist Corona zu Ende und dann habe ich das Live-Geschäft, dass ich immer noch auf Tour gehen kann. Ich habe einen Bekanntheitsgrad, dass immer auch es noch irgendwie Firmen oder Leute gibt, die dich irgendwie auch buchen und sagen, hier kannst du bei uns auftreten oder das moderieren oder hier irgendwas machen oder so. All good, dann verdiene ich ja mein Geld weiterhin. Auch der Podcast war ja dann irgendwann wie eine eigene Sendung. Früher hat man gesagt, oh ja, ist eine Fernsehsendung, super. Heute, wenn du einen erfolgreichen Podcast hast, ist das wie eine Fernsehsendung. Und den haben wir halt einfach, oder den habe ich ja gehabt, weil man das Podcast-Spiel auch verstanden hat. Podcast funktioniert dann besonders gut, wenn man eine Meinung hat, wenn man was erzählt, was die Leute auch interessiert, wenn die Leute bereit sind, jede Woche sich das anzuhören. Da muss man aber auch nicht so Larifari miteinander reden, sondern muss man auch schon mal Tacheles reden. Und das habe ich halt gelernt und dann gab es halt Podcast. Auch super. Hast du keine Fernsehsendung, machst einen Podcast einmal die Woche.
Aber Stichwort Tacheles reden, gerade deshalb, wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Du als Businessmann, kommst du dann irgendwann nach Hause und sagst so, wow, das war es. Meine TV-Karriere ist jetzt endgültig zu Ende. Ich lasse das jetzt. Ich pitche auch keine Idee mehr bei RTL, bei Sat.1, bei ProSieben, bei Günther Jauch, bei wem auch immer, sondern ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wie ist bei dir so dieses Decision-Making, dass du sagst so, ich mache jetzt die Tür zu und mache jetzt was ganz Neues?
Ich sag mal so, die Tür ist ja noch nicht mal zu. Also ich habe ja trotzdem noch so immer hier und da Kontakte und ich glaube auch, wenn Stefan Raab nicht mehr ist, wird man bei RTL auch sagen, sag mal, mit wem können wir denn was Unterhaltsames, Lustiges machen? Ich gehe auch davon aus, das habe ich auch oft genug erlebt, dann sind andere gekommen, dann ruft auch wieder einer an. Ist ja nicht so, dass ich nicht irgendwie Kontakte habe oder Leute sagen, sag mal, hier, das wäre eine super Idee oder könntest du dir das vorstellen? Ich mache die Tür jetzt auch nicht zum Fernsehen, heißt nicht, dass ich nie wieder Fernsehen machen werde und ich glaube, Fernsehen muss ich einfach neu erfinden oder revolutionieren oder so. Ich würde auch im Fernsehen, wenn da eine geile Idee kommt, why not? Also dann würde ich auch Fernsehen mitmachen, aber Fernsehausstrahlung, Free TV, ist wirklich nur noch das Letzte. Das ist so die Resterampe. Ne? Also vorher heißt es erstmal, geht es viral? Habe ich im Netz damit einen Erfolg? Klickt es in der Mediathek? Sind Leute bereit dafür, ein Abo abzuschließen? Und dann kannst du es immer noch im Fernsehen auswerten mit klassischer TV-Werbung. Das ist nur noch das Allerletzte hinten dran. Aber dafür nur noch im Fernsehen exklusiv zu sein, das macht keinen Sinn mehr. Gibt's auch nicht mehr. Und dem verschließe ich mich nicht. Wenn da irgendwas kommt oder irgendwas ist oder so, warum denn nicht? Aber es selber in Hand zu haben, das ist ja das Schöne. Jetzt kann ich halt sagen, irgendwie, lass uns doch mal das drehen. Lass uns doch so einen Jahresrückblick machen. Lass uns doch einen Podcast machen. Lass uns vielleicht auch einen zweiten Podcast machen. Lass dich doch, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die egal was zu erzählen haben. Und das, es kann, deswegen mache ich ja so ein Talk-Format da auch. Das ist, kann Jens Spahn sein, Mario Barth, mein Hausarzt. Oder ich kann mich auch über Suizide unterhalten oder so, weil es mich gerade interessiert. Oder über den Irankrieg. Also, das ist ja das, was mich alles interessiert.
Aber dann lass uns mal die neue Tür aufmachen. Das, was dich alles interessiert. Also wir haben jetzt gerade gesehen, was du alles gemacht hast, aber jetzt zu deinem neuen Business. Mir geht das ja auch so. Ich folge dir natürlich auf Instagram. Ich sehe diese ganzen Posts, die du machst. Ich sehe, wie du dich mit Christian Wolf fetzt, wie du dich mit Jill Ofraim auseinandersetzt. Was auch ich nicht so gesehen habe, ist, was da für ein krasses Business hinter steckt. Ist das etwas, was du bewusst machst, dass du den Leuten nicht so ganz klar sagst, hey, ich baue hier ein krasses, neues Medienunternehmen auf und das, was ich hier baue, ist übrigens Medienbusiness der Zukunft?
Das sieht man in dem Moment nicht. Also hat am Anfang hat Amazon gesagt, wir verkaufen Bücher. Wäre lustig, wenn man die so hinsendet. Oder Netflix hat DVDs versendet am Anfang oder so. Was daraus entsteht und wir merken aber, dass wir einen Nerv getroffen haben. Und da meine ich ja nicht nur mich, da sind ja auch Mitarbeiter dabei. Wir sitzen lustigerweise bei RTL im Gebäude. Also RTL hat es uns relativ schwer gemacht, da reinzukommen. Sie wollten da wirklich, also es waren wirklich so mit Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, alles klar, wenn die uns ernst nehmen, dass wir irgendwie einfach die leeren Gebäude da leeren Gebäudeteile besetzen mit unseren Leuten, weil es einfach eine geile Location ist und jeder die auch kennt, mit einer Top-Lage in Köln, am Picasso-Platz, wenn wir da reingehen und die machen schon Probleme, ist gut, dann nehmen uns die Leute ja ernst. Also wenn Leute genervt sind von mir, ich sag ja, viel Neid, viel eher, das muss man sich ja auch erarbeiten, dann nehmen sie es ernst. Und jetzt mittlerweile erkennen Leute auch aus dem Business mehr und mehr, dass wir es machen. Viele, denen man da von erzählt, warum wir das machen, wie wir es machen, sagen, ja, ist ja geil, ja, ist ja super, es macht ja total Sinn. Ja, es macht ja auch Sinn. Es macht ja Sinn, Daten auszuwerten, es macht ja Sinn, seine eigene Community zu haben, es macht ja Sinn, auch gegebenenfalls Leute oder Sachen selber im Pay-Bereich zu machen. Und ich kann mich gerne an ein Großkonzert hängen, ich kann auch Twitch machen, aber Twitch nimmt dann immer 20-30%. Wenn ich bei Apple bin und irgendwie darüber Sachen vermarkte, nehmen die 30%. Warum? Also, warum kannst du es nicht selber machen? Ja, dann hast du nicht die Reichweite, musst du dir selber aufbauen, aber das ist immer die Frage, man kann zu irgendeinem Monopolisten gehen oder man kann versuchen, es selber zu machen. Wir versuchen beides zu machen, die Monopolisten an Bord zu haben und auch die Sachen von Instagram, YouTube etc., Google zu nutzen, aber auch Leute natürlich auf unsere eigenen Kanäle, Plattformen, Webseiten zu machen. Und wir bieten das auch anderen Menschen und Künstlern an und wir werden eine Reihe von anderen Apps auch nach und nach launchen. Und das ist ja nicht auf mich manifestiert. Ich war jetzt so der Erste und der das auch inhaltlich füllen kann. Aber im Prinzip kann jeder, der meint, das zu füllen und auch, wo wir auch denken, das hat ein Potenzial, dass das auch kommerziell erfolgreich ist, kann ja sich so eine App bauen lassen. Also es kann ja auch jeder hingehen, theoretisch, und dann kann auch eine eigene App bauen. Aber wir haben ein gewisses Know-how erreicht. Wir haben Programmierer bei uns. Wir wissen einfach, wir arbeiten weiter. Wir sind jetzt schon daran, wie können wir KI nutzen? Sind wir immer, wie schon gesagt, vor der Welle und sind nicht irgendwie dahinter und versuchen zu reagieren? Das ist das Problem von Medienunternehmen, Print etc. Die werden einfach total, die machen dann mal Angebote für Leute, die das Unternehmen verlassen sollen. Das sind meistens die, die auch was können. Weil die sagen, geil, danke, ich nehme nochmal hier die X-Monatsgehälter mit und dann mache ich es irgendwie selber oder irgendwas anderes. Und die, die Angst um ihren Job haben und nichts anderes bekommen, bleiben beim Unternehmen. Und das ist eine so eine Spirale, warum dann auch Medienunternehmen dann irgendwann vor die Wand fahren. Aber Leute, die was versuchen und zu unternehmen, das ist einfach super. Und dann der zweite Bestandteil ist, das ist auch damals ehrlicherweise, was Stefan Raab auch zum Großteil seines finanziellen Erfolges geführt hat, da war Jörg Rabusch einer der Köpfe dahinter, der erkannt hat, dass es wichtig ist, Rechte zu haben, Rechte zu besitzen. nicht einfach das zu sagen, dass der Sender gehört euch. Da profitiert Anke Engelke bis heute von, dass immer noch so ein Ladykracher auch 20 Jahre später noch bei einem Sky ausgestrahlt wird, weil sie daran Ausschüttung sozusagen verdient. Dass er mit MySpaß, dass sie eine eigene Plattform gegründet haben, dass sie versucht haben, Ticketing und so auch zu machen. Sie haben, manche Sachen haben besser funktioniert, manche nicht. Sie haben auch mal eine Fernsehzeitung gegen die Wand gefahren irgendwie oder so. Aber viele Sachen haben funktioniert. Aber Rechte zu behalten, Inhalte zu besitzen. Und das machen wir auch. Wir versuchen, Firmen und Inhalte auch bei uns mit zu integrieren und dabei zu sein, dass uns einfach auch die Leute und das Know-how selber gehören, dass wir nicht nur Dienstleister sind und was in Anspruch nehmen, sondern dass wir selber auch sagen, das ist aber unseres.
Aber lass uns bitte mal das Big Picture machen oder vielleicht einfach mal einen Zeitsprung. Wenn wir uns in 10 Jahren treffen würden und würden sagen, hey Olli, was hast du da gebaut? Was baust du? Was ist das? Baust
das
du?
Weiß ich nicht.
Baust du das neue RTL?
Nein.
Baust du das neue ProSieben?
Nein, ehrlicherweise, du kannst doch noch nicht mal sagen, was in 4 Wochen ist. Da fliegt uns hier eine Drohne irgendwie rein und dann machen wir gar nichts mehr. Und mit KI und allem, ich weiß nur, dass sich das sehr schnell alles wandelt. Und wenn du es nicht schaffst, irgendwie auch die neuen Techniken und die Sachen zu nutzen. Du, ich kann doch zum Beispiel jetzt mich hinstellen, irgendwann auch ein Stand-up oder irgendwas machen. Eine Bildschirmkontrolle und mit KI, mit meiner eigenen Stimme mich synchronisieren lassen in jede Sprache der Welt. Also warum kann das nicht sogar auf Chinesisch oder auf Türkisch oder auf Spanisch, Portugiesisch oder irgendwo anders auch erfolgreich sein? Wie kann ich mit KI Sachen schneller machen? Ich brauche da keine Redakteure mehr für Ideen oder für irgendwelche Skripte oder so. Wie kann man das Ganze auch für sich nutzen? Es gibt ganz viele Sachen, wo wir dran sind, die wir machen, an denen wir arbeiten. Aber dann gibt's auch immer noch den Teil des Live-Geschäfts zum Beispiel, dass ich einfach auf die Bühne gehe und sage, den möchte ich gerne sehen. So, das ist genauso der Teil. Und ich möchte ja auch da auch anfassbar sein und das ist auch, wird auch für die Leute interessant bleiben. Aber was geht zum Beispiel mit Virtual Reality? Was kann man da noch alles mitbauen? Was sind das für Möglichkeiten? Und wenn du nicht dann einfach nur denkst, irgendwie, ich drehe irgendeinen Einspieler, zeig den bei RTL, dann bleibe ich halt auf Stefan Raab-Niveau stehen. Und wird überrollt. Oder ich versuche vorne zu sein, zu sagen, was könnte das nächste Ding sein? Ich war auch in meinen Live-Shows immer schon sehr interaktiv. Ich habe da schon live getindert oder bin auf Facebook-Accounts gegangen, auch schon vor 10, 12, 15 Jahren mit einem Laptop auf der Bühne. Das hat mir dann bei der Bildschirmkontrolle geholfen. Da war ich dann davor und selbst jetzt bin ich so interaktiv mit ganz vielen Sachen bei einem Stand-Up-Programm. Ich stehe ja nicht einfach nur auf der Bühne, sondern das ist eine interaktive Show mit Elementen, um Einspielermatzen, die Leute sind mit dabei oder so. Man muss einfach da versuchen, das ganze Große zu sehen. 10 Jahre ist viel zu weit. Keine Ahnung, was in 10 Jahren ist oder in 3 oder 4. Wir versuchen das einfach zu machen. Klar wollen wir damit auch erstmal natürlich auch monetär erfolgreich sein und das muss sich ja auch tragen. Wir haben ja auch Kosten, wir haben auch Mitarbeiter, wir haben ja Büros, wir haben ja auch Leute, die da sind, aber da sind wir schon über den Break-Even durchaus hinweg und die Frage ist, wo das dann endet, wie das bewirtet wird. Wir wissen natürlich schon, dass Leute investmentmäßig da Interesse haben, Geld rein zu investieren und auch nicht nur einfach mal so bei Höhle der Löwen irgendwie, dass da Carsten Maschmeyer sitzt und sagt, er möchte gerne 100.000 haben für ein paar Prozente. Das ist schon auch mehr und mehr wert. Aber wo das hingeht und wo die Reise endet, keine Ahnung. Wir wollen einfach Medien gestalten, 2.0 und das für Leute zugänglich machen.
Stimmt es, dass du für dein neues Business schon ein Übernahmeangebot von 20 Millionen Euro bekommen hast?
Ich kann da irgendwie keine genauen Summen in dem Sinne sagen. Es gibt aber Bewertungen und Leute, die Investoren, die da Interesse gehabt haben, die dieses Business im zweistelligen Millionenbereich bewerten, den das sehen. Man kann ja auch gewisse Zahlen werden ja nach einem gewissen Faktor berechnet, wo man sagt, das ist der Wert einer Firma und eines Businesses und der ist auf jeden Fall im deutlich 7-stelligen Bereich und dann gibt es Leute, die sagen, wir finden das super spannend, wir würden gerne das und das haben und für uns ist dann immer die Frage, wenn Leute kommen und auch Angebote machen, dann besprechen wir das und sagen, macht das Sinn, können wir selber stemmen, brauchen wir Fremdkapital, dementsprechend hast du aber auch immer Leute drin, die ein gewisses Mitspracherecht haben oder auch irgendwie dann auch wenn es dann auch mal eine andere Dimension gibt, natürlich dran profitieren. Brauchen wir die anderen nur nicht? Das ist immer eine Abwägungssache. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die das schon erkannt haben und die auch bereit sind, 7-stellige Summen rein zu investieren und auch sehen, dass dieses Mal mit diesem ganzen Entertainment-Business, was wir versuchen, auf eine andere Ebene mit zu stellen, auch das wert jetzt schon ist. Keine Ahnung, vielleicht kommt irgendjemand Geileres, dann ist es dann das nicht mehr. Werden wir von irgendeinem Unternehmen geschluckt, kommt mal irgendein Bunny Jai Leo 9, was weiß ich, Paramount, Warner, RTL Plus um die Ecke und sagt, das ist eigentlich geil, hätte man machen sollen, hier ist Betrag X. Machst du es dann? Lässt du es? No one knows.
Machst du es?
Keine Ahnung. Geld ist, wie schon gesagt, nicht mein größter Motivator. Also es geht mir nicht darum, irgendwie, ich fühle mich jetzt nicht besser oder geiler, wenn ich 10, 20, 25, 30 Millionen oder was weiß ich wie viel bekomme oder so, dann kann ich da den Christian Wolf machen und sagen, ich bin der geilste, reichste Typ der Welt. Aber es gibt immer geilere und reichere Typen oder so. Mir macht das ja Spaß. Deswegen ist das ja auch so. Mir macht das ja, ich sehe ja Sachen, wie schon gesagt, und dann kommt so eine Iran-Krise und dann siehst du, wie in Dubai reagiert wird. Und dann sagen Leute, du gehst doch selber nach Dubai. Ja, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich kann ja Dubai trotzdem interessant und auch für einen Urlaub interessant finden. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht kritisch damit auseinandersetze oder sage, ich werde nie nach Dubai gegangen, zum Beispiel, um da businessmäßig zu sein. Weil genau jetzt alles, was in Dubai mittelmäßig läuft, offengelegt wird. Du bist einfach in einer islamistischen Diktatur. Die bestimmt, was gemacht wird. Das wird halt dann immer gesagt als, ja, aber die machen mal was. Ja, die machen mal was, aber die bestimmen auch, wie es funktioniert. Ich bin gespannt, wenn Leute jetzt versuchen, mit ihrem Business da rauszugehen, wie leicht sie einfach da von der Islamic Republic Bank einfach mal so das Geld abfließen lassen können. Oder ob die sagen, die lassen dann einfach sich eine Regel einfallen und sagen, gibt's nicht das Geld. Oder in 10 Jahren oder du kriegst einen Travel Ban und dann kannst du einfach mit deinem Reisepass nicht rein und rausfliegen. Dann gehst du nicht, das sage ich jedes Mal den Leuten, vors Landgericht Dubai und klagst gegen die Veranstaltung. Das gibt es da nicht. Und alles, was nichts ist, ist meistens auch nichts. Und wenn es sich zu schön anhört, um wahr zu sein, ist es meistens auch zu schön, um wahr zu sein. Und wir haben immer, wenn du denkst, ich spare die Steuern, dann hast du die Kohle vielleicht jetzt gespart. Aber hinten raus gibt's den Knall. Wir dachten ja auch, das wäre eine geile Idee, wenn wir günstiges Gas aus Russland bekommen. Ja, war jahrelang eine geile Idee. Hinten raus hat die Peitsche aber geknallt und wir haben es doppelt und dreifach, irgendwie mussten was zurückzahlen. Und das ist bei ganz vielen Entscheidungen so. Und auch wenn dann irgendwie auch da, bestes Beispiel Christian Wolf, da kann er gerne auf Zypern sitzen und garantiert nicht wegen des Wetters, sondern auch um in einer Steueroase da zu sein. Naja, und auf einmal fliegt dann doch auch mal ein Raketenteil darüber. Und auf einmal irgendwie sind die Jungs ja auch, die hier die Steuern irgendwie aus Deutschland verwalten, ja auch nicht so doof. Und mittlerweile gibt's auch ein Steuerabkommen auch zwischen Dubai und Deutschland. Da wird auch irgendwie 10 Jahre zurückverfolgt. Das ist dann nicht so einfach, wenn du deine Kohle eigentlich mit dem deutschen Markt verdienst, im Ausland zu sitzen und zu sagen, da finde ich aber ein Modell. Die Jungs hier wissen immer am Ende und die sind dann auch die Diktatur des Finanzamtes. Mit denen möchte ich mich nicht unbedingt anlegen oder so, weil die finden dich. Und irgendwann musst du mal einreisen oder irgendwas machen. Oder willst du dann die ganze Zeit irgendwie hier so wie Scotland Yard drum rumreisen und nicht nach Deutschland kommen oder so? Oder dann frieren sie dir irgendwelche Sachen ein oder? Das ist nicht so einfach. Du musst früher oder später irgendwo deine Steuern bezahlen. Es gibt nicht 0%.
War das auch für dich der Grund, warum du in Deutschland geblieben bist und hier Steuern zahlst?
Also nochmal, ich habe eigentlich mit Deutschland, ich fand das ja auch, finde es ja auch, dass wir auch sehr viele Möglichkeiten haben und eigentlich ein cooles Land ist. Jetzt geht's wirklich rapide in die falsche Richtung. Und es ist interessant, wo das Ganze aufhört. Und ich glaube, es muss richtig knallen und scheppern, dass die Leute hier aufwachen und auch merken, dass sich auch Sachen hier ändern. Es wird ja immer noch gelabert und Bürokratieabbau und hier und da. Und wir nennen Bürgergeld wird jetzt Twix und dann Rider und danach heißt es wieder Hartz IV. Es funktioniert nicht so, dieses System. Und ganz entweder machst du Bürokratieabbau oder halt nicht. Und es wird richtig knallen und wir sind auf dem besten Weg und dann wird es irgendwann passieren. Das hat man ja gesehen, als es auf einmal hieß, wir haben kein Gas, konnten wir innerhalb von 10 Monaten, konnten wir LNG-Terminals bauen oder irgendwas anderes. Jetzt auf einmal reden wir über Mini-Atomkraftwerke oder irgendwas anderes. Ich glaube, Deutschland ist dann immer noch in der Lage, sehr schnell zu reagieren. Und wenn du eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt bist, hast du die Möglichkeit, wie immer, über Geld auch Sachen zu regeln. Aber wir werden mit diesem Homeoffice, Work-Life-Balance. Mal gucken, wir haben ja einen Sozialstaat, ja, dann nehme ich erstmal Arbeitslosengeld und so. Das wird nicht endlich so weitergehen. Und ich würde gerne hier bleiben, nutze ehrlicherweise aus diesem System relativ wenig, weil meine Kinder nutzen das Schulsystem hier nicht wirklich. Ich hier, wenn ich vor Gericht gehe, das ist, kann ich eine Münze werfen, das ist mal irgendwie okay, mal weniger, muss ich aber so akzeptieren, wie es ist. Steuererklärung, bist hier in einer Dauerprüfung und bist auch jedes Mal dem Staat gegenüber so nach dem Motto, behandeln sie dich, als wenn du ein Schwerverbrecher wirst, obwohl du, das ist denen scheißegal. Ich habe nie eine Corona-Hilfe gehabt oder irgendwas anderes oder so, ist denen total Wumpe. Das ist, da kann, es wäre einfacher, wenn ich irgendein Benko wäre oder irgendwas anderes, aber der wird ja dann auch irgendwann irgendwie festgesetzt. Aber wenn ich sage, ich kaufe jetzt Galeria Kaufhof mit 500.000, hast du den Müll nicht wirklich? Und dann vielleicht steige ich bei Hertha BSC ein, Lars Windhorst oder irgendwelche anderen windigen Typen oder so, ist dann am Ende irgendwie einfacher. Aber am Ende geht's auch irgendwann nicht aus. Aber nochmal, auch da, du wirst da auch ein bisschen gegängelt und dann wird geprüft und hier und, aber okay, so ist es halt. Also ich, mein Geschäftspartner sitzt in der Schweiz, das ist für mich das interessanteste Modell, unabhängig davon, weil du dann doch noch deutschsprachig da auch agieren kannst, du auch ein klares Firmenrecht hast, auch eine Rechtsmöglichkeit und sowas halt, das ist für mich, wenn, das interessanteste Land wäre die Schweiz, aber ja, ich bin in Deutschland, aber es ist nicht so, dass ich das in Stein gemeißelt ist, dass ich hier bin.
Das heißt, es ist sogar denkbar, dass du gehst, dass du Deutschland verlässt.
Es ist für mich jetzt nicht ausgeschlossen so. Also ich habe meine Kinder sind, der erste Schwung Kinder sind in einem Alter, wo es eigentlich auch egal ist. Das, was ich mache, auch kann ich von überall auf der Welt machen und mache ich auch, bin sehr viel unterwegs und mache es von überall. Und für mich wäre, wenn die Schweiz das Interessanteste, von der Schweiz aus zu agieren. Unabhängig davon, ich finde das landschaftlich, klimatisch finde ich das super interessant, auch gerade Züricher Raum mit dem See, dann aber trotzdem die Berge, du hast einen Top-Flughafen, eine Top-Infrastruktur, kannst überall hin. Klar hast du dann auch ein anderes Steuermodell, zahlst aber auch vieles davon wiederum drauf für andere Immobilienpreise, andere Lebenshaltungskosten und allem drumherum. Meine Kinder sind jetzt alle, fühlen sich in Köln wohl. Für mich war das medial die beste Stadt da zu sein, aber das ist seit 1-2 Jahren egal. Die Fernsehstudios sehe ich praktisch gar nicht. Ich muss hier nicht mehr sein. Ich bin noch, keine Ahnung, vielleicht passiert auch irgendwas. Irgendeiner sagt, ey, in Amerika, das ist auch eine geile Geschichte, hast nicht Bock, hier bei uns in New York oder in Miami oder in L.A. zu wohnen. Irgendwo. Ich weiß es nicht. Dann kommt was ganz anderes. Dann sagst du, ja, finde ich gut, warum denn nicht?
Soweit der erste Teil. Oliver Pocher, sein erstes Business-Interview hier in Tomorrow. Und morgen geht's dann weiter mit Teil 2 und dem Blick nach vorn, was er vorhat, was er mit seiner App und seinem Pocher-Club alles erreichen will und seine knallharten Business-Regeln und warum die übrigens auch für seine Ex-Frauen gelten und für seine Freunde. Morgen in Tomorrow. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.